Aufnahme läuft.
Okay.
Intro.
Also hier darf ich jetzt nicht reinreden.
Nein,
Nee, doch.
du darfst jetzt nicht
Doch.
reinreden.
Aber das gehört doch zum guten Ton.
Wir sind doch hier nicht beim Realitätsabgleich.
Ey, das machen jetzt alle. Das ist voll in.
Deswegen machen wir es halt nicht. Wir sind ja kein Hipster.
Ich wette ja, die Fäuletöne, die reden nicht mehr ins Intro.
Die Fäuletöne, ich glaube, das heißt Föhetöne, aber okay.
Die Fülltöne.
Ich kann das nicht. Feuilletöne, das sind sehr komisch. Um den Namen auszusprechen, braucht man bestimmt Abitur und abgeschlossenes Hochschulstudium.
So, wir sind die Kulturpessimisten, die da heute sind, wie immer, der Christopher
Hallo.
und der Stefan.
Hallo und natürlich der Erik.
Ja, hallo, und heute ohne Gast. In der speziellen Ohne-Gast-Sendung.
Ja, in der speziellen Normalsendung.
Wir sollten uns mal so einen Radagast einladen. Nee, Moment, das war's. Egal.
Oh.
Der war flach, ne?
Der war mies.
Füße
hoch, der kommt flach.
Und dann kommen wir direkt zur ersten Kategorie, die da heißt Wasserstandsgedöns.
Genau, eine Hommage an einen vergangenen, aber dennoch neuen Podcast. Wie Leute, die die Geschichte der Kulturpessimisten aufmerksam verfolgt haben, haben vielleicht festgestellt, dass wir eine sozusagen Ausgründung aus dem Chat der damaligen Quasselstrippen sind.
Ja.
Und deswegen fühlen wir uns sehr verbunden zu diesem Podcast und möchten auch hier erwähnen, dass es die Quasselstrippen nicht mehr gibt. 100 Sendungen haben sie gemacht und haben dann gesagt, jetzt auf der Spitze unseres Erfolgs hören wir auf. Aber gleichzeitig hat sich ein neuer Podcast gegründet mit gleicher Besetzung und gleichem Konzept, die da heißen
Oh, jetzt hast du es kaputt
die
gemacht.
Feuilletöne. Wieso?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Feuilletöne, das ist ein neuer Podcast mit einem gewissen Herr Martinsen und einer gewissen Frau Kariert.
Ja, und wir hatten da eigentlich noch ein Thema zwischendrin, aber einmal mit Profis.
Nein,
Welches Thema zwischendrin?
wollte bloß gerade die Quasselstrippen vorziehen, weil das gerade so gut gepasst hat.
Okay. Ja, genau.
Und
Ach, ihr verwirrt
wer
mich
sind
alle.
denn die Quasselstrippen? Was machen die denn überhaupt?
Genau. Ja, der Herr Martinsen und die tolle Frau Grünkariert, die ja auch schon bei uns zu Gast gewesen ist. Und
Der Herr Martinsen übrigens auch.
Die unterhalten sich eigentlich über ja eine Menge Zeug, ne? Oder verschiedenstes Zeug über Musik und Kultur und
Die Oper.
die Oper. Nee, der Oper.
Und über Ponys und
Ja, also über doch tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Themen.
Ja. Und früher haben sie sich auch mal über Säue unterhalten, aber das ist lange her.
Genau, die durch diverse Dörfer getrieben wurden, dann wöchentlich oder täglich.
Das war auch, das ist auch irgendwie das Interessante an den Quasselstrippen. Das Einzige, was bei denen wirklich eine Konstante war, ist, dass es keine Konstanten gab. Also gefühlt haben sie monatlich ihr Konzept feingetunt und wieder was rausgeschmissen und was geändert und ja.
Ja, die
Ja, was?
Konstante sind die zwei wunderbaren Moderatoren.
Und das
Genau.
Intro.
Ja, aber das ist jetzt auch nicht mehr konstant.
Ja, genau. Und die machen nämlich jetzt, also eigentlich machen sie ja keinen neuen Podcast, oder? Eigentlich haben sie sich ja nur umbenannt, weil das mit den Quasselstrippen da so thematisch irgendwie nicht mehr so richtig getaugt hat. Und ja.
Und jetzt
Ja,
machen sie
genau.
auch bei ihren Benamungen, machen sie auf seriös. Die
Oh mein Gott, sie
100. Folge
wollen.
haben sie ja schon als beides rausgehauen, als die Feuilletöne und auch als die Kulturpessimist, als die Quasselstrippen, und da gibt es jetzt nichts mehr mit, von wegen, die Strippen machen dies und das oder die Feuilletöne machen dies und das.
Genau. Und sie machen jetzt noch mehr Kultur, soll noch mehr in die Hochkultur hineingehen mit Konzerten, mit auch Terminankündigungen. Also der interessierte Konzertschauer, der gerne mal bei Arte ein Konzert schaut, kann da die neuesten heißen Tipps erhaschen. Und natürlich wird es weiterhin Pre- und Post-Show geben. Das wird sich nicht ändern. Und das finden wir auch gut.
Aber eigentlich kann man ja so ein bisschen schon sagen, dass die Feuilletöne jetzt schon ein bisschen die Antithese zu unserem Podcast sind, oder?
In gewisser Weise schon. Deswegen ist es ja auch nur sinnvoll, dass wir aus den Feuilletönen heraus entstanden sind.
Genau.
Also wem das hier zu doof ist, der hört die Feuilletöne und dann wird er merken, was intelligent ist.
Und den Leuten, denen das Nivea bei den Feuilletönen zu hoch ist, die können dann gerne hierher kommen.
Ja. Die beiden neuen Kategorien haben sie jetzt noch nicht gespoilert, oder? Weil sie wollten ja jetzt noch neue Kategorien einführen.
Ja, die Kategorien heißen hat die Kulturpessimisten und wahrscheinlich Konzerttipps. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall ganz toll. Morgen um 11.
Okay.
Also wer das erhöht, wir nehmen am Freitag, den 16. Januar auf und morgen, Samstag, der 17. Januar, senden die Feuilletöne das erste Mal weltweit live. Also wer das jetzt in 200 Jahren hört und nur noch die legendären Konzertstadien füllenden Podcast kennt, das hat man ganz klein angefangen.
So in der Garage in
Cupertino.
Genau.
Genau.
Oh. Da hat da laufen Katzen. Zwei Katzen rum.
Ja, der kommt gleich an und beleidigt uns. Das haben wir ja gerne.
Das ist richtig so.
Okay.
Ja, Aristokets, wenn du den Kontakt zum Xene machst, dann senden wir auch von dort.
Ja, müssen wir mal schauen, ne?
Kommen wir jetzt zum Thema 31C3. Und da möchte ich als erstes das Wort an den Stefan geben. Wie war denn so die Außenwahrnehmung des Kongresses? Was hast du so mitbekommen?
Also quasi mein 31C3. Ich habe es ja dieses Jahr nicht geschafft, quasi in Person anwesend zu sein. Was ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall erstmal prinzipiell extrem vorgenommen habe. Also steht bei mir wirklich jetzt dieses Jahr auf der Agenda, endlich mal zu diesem komischen Kongress zu fahren, dann nach Hamburg. Ansonsten, meine Außenwahrnehmung war eigentlich in der Hauptsache wirklich die Livestreams, die dieses Jahr wirklich extrem gut waren. Also muss ich sagen, ich verfolge das ja jetzt schon ein paar Jahre und habe mir das ganze Zeug da prinzipiell schon immer über die Livestreams angeguckt. Eigentlich glaube ich schon seit die das eigentlich machen, also live zu strömen. Und muss sagen, es lief dieses Jahr wirklich richtig gut. Es gab nicht einen Stream, der irgendwie rumgehackt oder rumgekackt hätte. Es war wirklich die Regie.
Außer unserer.
Also jetzt mal von den großen Bühnen. Syndicate, ja, unsere hat dann, oder eure, hat dann im Sendezentrum dann doch ein bisschen rumgezickt. Aber okay, aber prinzipiell, das lief alles gut. Die Bildregie war die meiste Zeit auch richtig gut gewesen. Hin und wieder hätte ich mir gerne mal mehr Schnitte auf die interessanten Sachen gewünscht, wo Speaker einfach formatfüllend eingeblendet wurden, wo es eigentlich um Sachen ging, die auf einer Folie gewesen wären, die man dann leider nicht gesehen hat. Aber prinzipiell war es wieder toll. Es waren extrem tolle Talks. Ich hatte mir die App da auf dem iPad installiert, um da auch wirklich nichts Interessantes zu verpassen. Was natürlich dann trotzdem passiert, weil einfach du kannst keine zwei Streams gleichzeitig schauen oder nicht zwei Streams wirklich verfolgen. Und von daher, habe ich mir dann halt noch einige Sachen auch im Nachgang dann eben real life angeguckt. Was dieses Jahr auch sehr, sehr gut war, muss man auch sagen, die Talks waren relativ schnell und zeitnah wirklich auch auf YouTube hochgeladen, freigeschalten und man konnte dann wirklich sehr, sehr zeitnah nachschauen, was ich dann eben auch gemacht habe. Und es waren wirklich tolle Themen bei den Talks gewesen. Leider von dem ganzen Umfeld, von dem ganzen Ambiente habe ich halt leider nichts mitgekriegt und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nachholen.
Aha. Okay, und was, also abseits von den Talks hast du nicht sehr viel mitbekommen?
Ja, natürlich habe ich einiges mitbekommen, jetzt in Richtung halt, ich kann ja Twitter nicht über einen Kongress ausmachen, weil doch aus den Leuten, die ich irgendwo in meiner Peer Group habe, beziehungsweise halt von den Leuten, denen ich halt einfach auf Twitter folge, doch ein guter Teil eben dort gewesen ist. Und ja, da habe ich halt schon ein paar Sachen mitgekriegt, Bilder mitbekommen, Podcaster, die von dort gesendet haben, wobei ich mir davon eigentlich nicht so viel angehört habe. oder angeschaut habe, weil im Sendezentrum gab es ja eben dann noch die Live-Cams oder ja, das war ja im Prinzip wie so ein Sprechersaal. Und da habe ich mir genau genommen einen wirklich angeguckt. Ihr werdet total überrascht sein, welcher das war. NSFW natürlich. Und da habe ich mich auch richtig gefreut, dass sich Tim und Holgi mal endlich wieder zusammengefunden haben und da wirklich einen tollen Podcast zusammengeklöppelt haben. Ich glaube auch, die haben die Pause einfach auch mal gebraucht voneinander, weil der war richtig gut und dann halt noch mit den NSFW-Ultras, die dann halt noch das Ficklicht am Schwenkgelenk mitbrachten und an den Tisch hefteten.
Die haben das dort gebaut.
Oder dort gebaut. Ja, stimmt.
Man konnte ja im Hackcenter Dildos gießen. Das haben wir ja gar nicht erwähnt, aber
nicht gießen, 3D drucken.
Ja, du konntest die Formen 3D drucken und dann mit Silikon reingießen.
Ach so, dass es dann schön weich ist.
Ja, genau. Gut, du
holst ihn. Ah, okay.
Ja, das was Flexibles haben. Und das Schwenkgelenk wurde von Evita gestiftet. Hm.
Das Lustige war ja die Information, dass es ein NSFW geben wird, kam erst 2 bis 1 Stunde vor Beginn der Sendung überhaupt raus. Also haben sie das schon in extrem kurzer Zeit halt noch zusammengehackt.
Ja, war schön. Also fand ich schön. Ah nee, Moment, da fällt mir gerade auf. Ich habe sogar aus dem Sendezentrum 2 Videostreams gesehen. Es war zum einen neben NSFW und natürlich ein Realitätsabgleich, der auch unglaublich lustig war, einfach weil Holgi, naja, ich sag mal, der war schon gut dabei. So trinkseitig.
Ich habe mir dann die Folge nochmal angehört, die wir gemacht haben, und da ist mir aufgefallen, dass ich das der schon beschworen habe, was passieren würde, wenn Zeugi und Tim ein NSFW vom Kongress senden würden, bevor das klar war, dass es eins geben wird.
Mhm. Also warst du mal wieder als Orakel am Start.
Genau.
Mhm. Ja, nee, aber ich habe einiges noch nachgeschaut. Ich habe mir auch ein paar von den Interviews, die Jungen naiv gemacht haben, noch angeschaut. Also speziell die eben mit, oder das mit Fefe und das mit Holgi, die auch sehenswert sind. Also kann man sich schon mal angucken. Gerade das mit Fefe ist, finde ich, sehr, sehr gut und teilweise doch sehr, sehr reflektiert. Oder sehr, sehr gut reflektiert. Sollte man sich mal angucken, wenn man es nicht schon gesehen hat.
Ja, was ich noch sehr interessant fand, Holgi hatte dann noch ein kurzes Frind mit dem Macher vom Cocktailbot, dem Browser-Onkel, aufgenommen.
Das habe ich noch nicht gehört.
Wo er so ein bisschen erzählt hat, wie das funktioniert und wie sich das, also er hat es sich nicht irgendwie ausgedacht, das war irgendwie so ein Kickstarting-Projekt, aber er hat das irgendwie im 4-stelligen Bereich gefundet und hat dann dafür auch die entsprechenden Teile zum Server zusammenbauen geschickt bekommen. Und der tritt auch damit, also den kann man auch irgendwie buchen mit seinem Cocktailbot.
Man kann uns mieten.
Genau, zu Hochzeiten.
Cool.
Und was war noch? Ich habe mir ein paar Talks auch angeschaut. Hier vom Zentrum der politischen Schönheit. Das wurde natürlich alles schon in diversen Podcasts breitgetreten, aber das kann ich nur empfehlen, das ist sehr toll. Wir hatten einmal das Thema bei den Kulturpessimisten, dass wir uns ein bisschen über diese ganzen Drückerkolonnen in den Fußgängerzonen aufgeregt haben. Hier Amnesty und WMF und WWF und solche
Sachen. WMF,
das war noch die da nur Besteck verkaufen.
Oh, zum Kotzen, ey. Gehst durch die Fußgängerzone und dann so, hey, haben Sie eigentlich schon ein Messer? Sing!
Und die vom Zentrum haben dann auch nochmal so ein bisschen Amnesty-Bashing betrieben, was viele etwas unreflektiert fanden, aber ich fand es ganz lustig und auch etwas begründet, insofern, dass was?
Fand ich ehrlich gesagt auch, gerade eben, hey, wir haben irgendwie zigtausend Leute, die uns extrem viel Geld an Spenden geben und dann machen die halt. Also man kann nicht sagen, die machen nichts damit, aber die machen schon echt, also mit der Anzahl von Menschen, die sie halt einfach unterstützen, machen die halt einfach sau wenig. Und da muss ich wirklich dem Zentrum für politische Schönheit da wirklich einfach recht geben. Und es ist ein sauguter Vortrag, sollte man sich vielleicht auch dann nochmal, wenn man geneigt ist, da auf YouTube nochmal reinziehen, weil es war ein echt netter Talk gewesen. Den habe ich auch sehr genossen.
Mhm. Ja.
Ein Talk, den ich jetzt mittlerweile noch nachgeguckt habe, ist der vom guten Nicolas Wörl über Diamanten und Quantencomputer. Den fand ich auch sehr aufschlussreich.
Den habe ich noch nicht geguckt.
Nicolas Wörl, der Name sagt vielleicht einigen etwas. Das ist ja der eine von den methodisch inkorrekt Jungs.
Ja, genau.
Das ist sehr cool gewesen.
Ja, schaut euch die Vorträge an, die sind alle sehr toll. Ich verstehe, also viele kann ich einfach nicht verstehen, weil das ist halt irgendwie Trusted Computing und Kryptographie. Kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man davon was versteht. Aber es gibt auch durchaus viele Vorträge, die auch für den Laien sehr interessant sind. Mhm. Und es wurde ja auch gelobt, dass der Kongress sehr familienfreundlich gewesen sei.
Die Geschichte mit Nick Farr fand ich noch ziemlich lustig.
Nick Farr?
Der sonst eigentlich immer die Lightning Talks gehalten oder moderiert hat. Der aber irgendwie mehrmals irgendwo runtergefallen ist und sich diverse Knochen gebrochen hatte. Und dann so, wir bomben den irgendwie mit Postkarten zu. Und dann so von wegen, ja, ich stehe hier in der U-Bahn, ich schaue eure Streams. Ich weiß das. Fand ich schön.
Ich glaube, bei der letzten Freakshow war jemand vom VOG dabei, soweit ich weiß. Ja, der dann erzählt hat, wie das mit den Dingen mit den Winkelkatzen entstanden ist, dass nämlich, das war der Peter auf Twitter mit Dreien statt Es. Und hat erzählt, dass sie einmal bei, ich glaube, bei einer Frostcon gestreamt haben und dann der leere Hörsaal, haben sie so gesagt, oh, ist alles in Ordnung. Und dann hat sich aber der Hörsaal nicht gefüllt auf dem Stream. Und dann haben sie gemerkt, dass die einfach das erste Frame abgegriffen haben und dann einfach nicht mehr gestreamt haben. Und beim leeren Hörsaal ist halt das erste Frame, macht keinen Unterschied, ob das jetzt bewegt oder nicht bewegt ist. Und seitdem gibt es dort Winkelkatzen.
Ah, daher kommt die also. Die habe ich ja auch schon, also die Winkelkatzen kenne ich ja auch schon irgendwie aus diversen auch Piratenstreams und sowas, wo dann halt auch solches Zeug da irgendwie rumstand. Oder zum Beispiel ein Drehteller mit einem Häkelschwein drauf, das ich halt dann die ganze Zeit drehte.
Das kommt halt daher, dass manchmal passiert, dass solche Kameras nur das erste Frame abgreifen und das dann halt als Standbild auf dem Stream zeigen und man nicht merkt, dass das Stream gar nicht sich bewegt.
Waren, wie gesagt, haufenweise wirklich extrem interessante Sachen. Ja. Also ich habe mir auch die den Talk angehört, wo Holgi dann offenkundig kapitulieren musste, weil der halt meinte, ich hab's halt einfach nicht verstanden.
Von Rüdi.
Dann halt noch irgendwie, ja, der Talk über Elliptic Curves, Cryptography, etc., irgendwas. Ich habe mir das angeguckt, aber ja, ich habe es auch nicht verstanden.
Ich habe von ihm den Talk über mit dem wunderschönen Titel vor Windows 8 wird gewarnt.
Oh, der war super. Da haben wir richtig gelacht.
Und das ist halt richtig schönes Windows-Bashing. Und dann hat er auch so, gesagt am Anfang, ich habe ja geglaubt, dass Unternehmen nicht so doof sind, ihre eigenen Systeme zu zerschießen. Nach Windows 8 hat sich das geändert. Weil, kann man sich anschauen, es geht darum, dass Windows mal ein Update so lange verkackt hat, bis alles kaputt war und sie es immer nur noch kaputter gemacht haben. Und dass selbst der Heise Verlag, der anscheinend sehr Windows-freundlich ist, nach einer Zeit sehr ungehalten wurde.
Ja, wobei ich muss sagen, Heise eigentlich, also ich sag mal, gerade in diesem Internet, was ich ja eh nie durchsetzen wird, kenne ich andere Seiten, zum Beispiel WinFuture, so mal als sehr, sehr gutes Beispiel.
Das ist ein Oxymoron, okay, oder?
Das
ist ein Oxymoron.
Ja, da ist halt der Fehler schon im Namen, weil, Win und Future, egal. Und die sind da doch noch viel mehr Fanboys als jetzt zum Beispiel Heise. Bei Heise ist der, sag ich mal, die Berichterstattung einigermaßen ausgeglichen. Ich finde die jetzt nicht als großartige Windows-Fanboys. Und ich meine, im Endeffekt bei Heise kann man ja auch sagen, die haben eben für das jeweilige Zielpublikum dann jetzt mittlerweile ihre eigenen Sparten. Jetzt zum Beispiel für Mac-Fanboys dann halt das Mac and I. Oder, ja, also weiß ich nicht.
So, wir können ja jetzt mal noch ein bisschen drauf eingehen auf Dinge, die uns abseits von den Talks aufgefallen sind, die wir noch nicht in der letzten Sendung drin hatten. Ich hätte da zum Beispiel noch zwei Dinge zu erwähnen, die mich extrem überrascht haben. Hast du den Sandkasten gesehen?
Nur in Aufzeichnung.
Das Ding fand ich extrem gut. Roddy hat es ja auch schon erklärt in der letzten Sendung, das war die Installation mit dem Sandkasten und der Kinect oben drüber, die das Höhenprofil von dem Sand abgemessen hat. Und daneben war ein Beamer, der hat das Höhenprofil in so Landkartenstil da drauf projiziert. Und am letzten Tag, als ich es endlich mal geschafft habe, da vorbeizukommen und das nicht immer wieder zu ignorieren oder zu vergessen, waren da auch gerade Leute am Rumspielen und haben es tatsächlich geschafft, von den unteren Ebenen Wasser in die Hand zu nehmen, also so virtuell das Wasser halt. Und dann oben in eine Kuhle in den Berg reinzukippen. Das war schon extrem lustig.
Ja, solche Installationen gibt es ja schon eine ganze Weile, ne? Also habe ich jetzt irgendwie in diversen Videos schon ein paar Mal gesehen und ja, ist halt einfach extrem cool.
Also ich kannte dieses mit den produzierten Höhenprofilen, aber mit Sandkästen ist das halt eine ziemlich geile Idee.
Ja, weil du ja erstmal prinzipiell irgendwie über ein Device jetzt erstmal quasi die Oberfläche scannen musst. Gut, ich hätte dann wieder angefangen zu gucken, ja, wie kann man das Ding eigentlich verarschen und austricksen, weil gerade bei solchen Geschichten sind dann Überhänge immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Das hätte ich auf jeden Fall mal ausprobiert oder ausprobieren wollen. Gut, bei einem Überhang hast du ja prinzipiell sowieso verloren, einfach aus dem Grund schon mal, ja, weil du halt nicht durch Sand durchprojizieren kannst. Das heißt, du hast halt unter dem Ding keine Informationen. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit der 3D-Matrix aussehen oder mit der 3D-Scan-Geschichte. Ja. Das. Aber ich hätte schon mal gerne geschaut und gerne mal selber in die Hand genommen und geguckt, wie man es kaputt machen kann und wo denn die Fehler in der Plattform irgendwo sind.
Das Problem in dem Fall war nur, dass der Sand trocken war. Also du konntest nicht wirklich Überhänge bauen.
Ah, so, das ist natürlich intelligent. Damit umgehst du das Problem.
Ich habe zwei Arten gesehen, wo Kinder angefangen haben, das Ding schon zu hacken. Der eine Art hat den Ball, einfach einen großen Ball da reingebaut, um den Berg höher zu bekommen. Und dann haben sie noch direkt daneben mal so einen Bastelstand. Und da haben sie halt geguckt, was passiert dann, wenn wir diesen gefalteten Quader da reinstellen oder diese gefaltete Pyramide.
Ja. Aber ich sag mal so, that's the spirit. Also, ich meine, ja. Ne, genau das ist ja eigentlich dieses Hacken, wie hat sich der CCC irgendwann mal ausgedrückt? Benutzeruntypisches Verhalten. Ach nee, genau, das war die Post, die das irgendwann mal geprägt hat, dieses sogenannte benutzeruntypische Verhalten. Also, ja, wo du halt einfach Dinge machst, mit denen der Dienstanbieter oder der Anbieter von halt irgendeiner App oder whatever einfach nicht rechnet.
Genau.
Was übrigens ein guter Teil von meinem Job ist, dass ich solche Geschichten mache. Und
ja, du bist ein sehr untypischer Benutzer.
Einfach aus dem Grund, weil ich damit meinen Chef ab und zu wirklich teilweise fast in den Wahnsinn treibe und das macht mir unglaublich Spaß und der findet es gut, dass ich das mache, weil ja.
Ich habe das an mir etwas beobachtet. Ich habe das auch schon in meinem Blog-Ideen-Kasten-Artikel verbloggt, dass ja jetzt im Januar die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas war. Und ich fand das eigentlich mal ganz toll, wenn die da irgendwelche neuen Gadgets vorgestellt haben. Aber jetzt hat mich das irgendwie total kalt gelassen, weil es halt alles so in Plastik fertig verpackte Geräte waren, die keinerlei Möglichkeit zur Erkundung des Objekts gelassen hat. Also der Spaß am Gerät, das immer beschwört wird, das war da nicht möglich, weil das war ein vorgefertigter Use Case und das war keine. Also ich würde jetzt immer Schrauben und Drähte und Verkabelung sehen, wenn ich irgendwas toll finden soll.
Da finde ich gerade das Wort, was unser Chat jetzt gerade einwirft, im Speziellen halt der Herr Zweikatz, zerforschen. Das finde ich halt toll. Ja, stimmt. Das ist das. Den Spaß halt, Dinge einfach auch mal, naja, also zumindest eine Software kaputt machen zu können oder zu wollen. Einfach mal zu gucken, wo sind die Grenzen, wo kann ich irgendwas kaputt machen.
Move fast and break things.
Ja, also finde ich prinzipiell echt cool. Ja.
Und was mir, also das ist eine sehr subjektive Beobachtung, aber was mir auch aufgefallen ist, dass die Menschen einfach irgendwie, also die Idiotendichte, es geht gegen null auf dem Kongress. Ich war dann irgendwie auf dem Bahnhof und auch jetzt wieder, ich war mal im Kino und das einfach, die Leute sind irgendwie laut und unangenehm und stören mich in meiner kleinen Blase, die ich mir da aufgebaut habe, indem sie einfach zu laut reden. Und im Kongress war das einfach gar nicht. Da waren die Leute, haben sich benommen, standen nicht im Weg rum. Selbst die Schlangen haben irgendwie funktioniert. Also da war einfach die Leute haben irgendwie aufeinander Acht gegeben und das fehlt mir irgendwie in der realen Welt.
Ja, es ist irgendwie schon schade, ne? Es ist ja auch das, was Holgi gemeint hat. Er hat sich an dem Punkt willkommen gefühlt, wo ein Typ am Eingang gefragt, nach den Tickets gefragt hat und Holgi bloß eine Geste gemacht hat und so, wir sind nicht die Druiden, nach denen ihr sucht. Und der Typ hat halt genau ordentlich geantwortet, genau. Das sind nicht die Druiden, nach denen wir suchen.
das ist einfach so, natürlich, check your privileges. Ich bin weiß, männlich und heterosexuell. Vielleicht, also ich habe auch schon Tweets gelesen von Frauen, die dann belästigt wurden. Mhm. Aber meine subjektive Erfahrung für den ersten Kongress war einfach so, wow.
Aber ich habe auch gedacht, letztes Jahr, als der Holger erzählt hat, ja, die sind alle so nett und bevorkommt, habe ich halt auch gedacht, check your privileges. Also du bist ja ein Promi und von daher, mit dir gehen sie bestimmt sowieso halt netter um. Und das hat sich dieses Jahr halt überhaupt nicht bestätigt. Die gehen halt einfach mit allen so um.
Ja, das war auch schön, dass dann Roddy noch dabei war. Ich habe, als ich die Shownotes dazu geschrieben habe und wir die Folge nochmal so intensiv angehört haben, festgestellt, wie toll Roddy lachen kann. Also ich hätte gerne einen Roddy Laugh Track, weil dann nur so ein also so ein richtig sattes Lachen, das ist auch wirklich schön. Auch mal die ganzen Leute persönlich zu treffen. Mhm. Das ist einfach
geil.
Daheim.
Ja, genau deswegen will ich da eigentlich auch schon seit Jahren hin und irgendwie hat es jetzt in den letzten paar Jahren hat es irgendwie von der Kohle nicht gepasst. Jetzt beim 31C3 war es halt einfach so, dass ich wirklich dermaßen körperlich und geistig einfach durch das Jahr, was ich jetzt letztes Jahr gestemmt habe, einfach so am Ende gewesen bin, dass ich einfach wirklich jetzt die 3 Wochen mal gebraucht habe, um runterzukommen, um mich zu entspannen. Ich merke, ich bin mittlerweile sehr viel entspannter und ruhiger und mir geht's einfach besser und ich habe die Zeit einfach gebraucht. Aber ich habe es wirklich jetzt für 2015 habe ich mir das fest eingeplant. Ich habe von meinem Plan habe ich halt einem sehr, sehr guten Freund erzählt und meinte so, ja, und jetzt beim nächsten Mal 32C3, das muss sein. Er hat halt dann einfach zu mir gemeint, so, ja, ich überlege das auch schon all die Jahre und ich will da endlich Oma hin und ja, und jetzt nehme ich das einfach in die Hand und mach das. Ich bin ja auch noch am Überlegen, da ich ja dann im September auf dem Podstock bin, ob ich nicht schon ein bisschen eher losmache, weil da ja noch Camp ist und das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit auseinander ist und ob ich dann nicht eventuell ein Stück zeitiger fahre und da vielleicht mal noch ein bisschen auf dem Kampf rumgucke. Mal schauen. Also muss ich halt gucken, wie ich es auch mit der Zeit und mit dem Urlaub geregelt kriege. Da Potsdok habe ich jetzt schon bei uns quasi in die Urlaubsliste eingetragen. Vielleicht gucke ich dann vorher noch mal schnell mal so 2-3 Tage irgendwie auf dem Camp rum. Wäre natürlich cool.
Ein Ding ist mir im Kongress jetzt gerade noch aufgefallen, wenn ich mir jetzt gerade so im Nachhinein drüber Gedanken mache, wie es denn so war. Und das ist, dass es nicht so, es wirkt zwar als ein gegossenes Ding, als eine Veranstaltung aus einem Guss mit und durch das Artwork und durch den Namen kriegt es das ja auch mehr aufgebügelt, aber in Wirklichkeit sind es ganz, ganz viele Kleinstveranstaltungen und unter demselben Dach irgendwie. Zum Beispiel das Sendezentrum hätte ja schon ausgekapselt als Veranstaltung allein funktionieren können. Und so gab es da extrem viele Dinge, die da ja quasi auch für sich entstehen können. Und das fand ich so faszinierend.
Ja, aber es ist auch schön, dass das alles zusammenkommt. Also, dass dieser Kongress, wie es, ich glaube, in der Freakshow beschrieben wurde, ein Multi-Use-Kongress ist. Also, man kann den auf ganz verschiedene Arten benutzen. Kann da hingehen und nur ins Sendezentrum gehen. Man kann sich auch nur Vorträge anschauen, wenn das einen nur interessiert. Kann da mit der Familie hingehen oder alleine. Das ist einfach so viele Möglichkeiten, wie man diesen Kongress benutzen kann. Und es ist halt einfach, einfach wunderbar.
Jeder hat seinen eigenen Kongress.
Genau. An dieser Stelle finde ich es auch nochmal angebracht, Ralf und Claudia und Tim zu danken, dass sie das Sendezentrum auf die Beine gestellt haben.
Absolut.
Also Tim hat ja so ein bisschen das Rockstallleben geführt und nicht geschlafen und dann einfach mal seine Vorträge ausfallen lassen. Aber Ralf und Claudia, also Tim hat natürlich auch viel geleistet, aber ich habe halt Ralf und Claudia, die waren halt immer im Sendezentrum, immer machen, tun und schaffen. Es hieß dann auch, also Claudian hat auch gesagt, also den Ralf, wenn der euch von der Bühne schubst, dann müsst ihr einfach zurückschubsen. Und hab auch gemerkt, also Ralf, der will halt einfach immer alles selber machen, wenn es nicht klappt. Und einfach wahnsinnig, wie die sich da ins Zeug gelegt haben, muss überlegen, die bekommen da kein Geld für, die machen das in ihrer Freizeit. Die machen das einfach aus Überzeugung und was sie da geleistet haben, also dieses Sendezentrum, was einfach mal irgendwie die wahrscheinlich meistbesuchteste Assembly war. Oh, ja. Das einfach auf zu machen. Also da muss ich sagen, großen Respekt vor den dreien, die da einfach auch schon in der Vorbereitung und Nachbereitung, also die machen ja keine Podcasts mehr, nicht weil sie keine Podcasts mehr machen wollen, sondern einfach weil sie keine Zeit mehr haben, weil sie Sendegate machen, Sendezentrum machen, weil sie einfach so viel auf der richtigen Metaebene an Leistung erbringen, dass sie einfach nicht mehr podcasten können. Das ist, muss man wirklich sagen, großen Dank an die drei.
Ja, also quasi eigentlich noch einen vierten würde ich mit reinnehmen.
Wen?
Weil ich würde die Arbeit vom Giga Linux nicht unterschätzen.
Stimmt.
Und ihr habt die halt einfach anderen Leuten, also quasi solchen Deppen wie uns, ermöglichen, eben selber Sendungen zu machen, zu podcasten und planen, blub.
Ja, die Möglichkeit mit dem Podcaster-Tisch und Tisch und der Bühne, das war halt extrem, extrem toll.
Nee, finde ich halt toll. Ich meine, das mit dem Sendezentrum gibt es ja auf dem Kongress auch schon ein paar Jahre. Wobei das ja eigentlich in der Urform mehr sowas gewesen ist wie, ja, wir holen uns jetzt einfach mal ein paar interessante Leute wie den Tim oder wie den Martin Hase. Und die erzählen uns jetzt hier mal so ein bisschen was und die zahlen wir vor irgendein Mikro und lassen die da einfach mal machen.
Und mittlerweile kann ich auch wirklich den Kongress nur empfehlen und das, was Tim mal gesagt hat über den Kongress, nur bestätigen. Er hat ja mal gesagt, so, wenn ihr unentschlossen seid, ob der Kongress was für euch ist, also wenn ihr euch die Frage stellt, ist der Kongress was für mich, könnte der was für mich sein, dann seid ihr schon in der richtigen Richtung und solltet euch das mal angucken. Ich hatte im Vorfeld auch so ein bisschen Bedenken gehabt, ganz ehrlich, also naja, ich kann ja nicht programmieren und was finde ich denn da überhaupt bei dem Kongress und bla bla bla, aber
Das Ding ist, glaube ich, eher so ein Grundgedankending sie beim CCC, weil du jetzt gerade sagst, ja, und ich kann ja nichts und ich kann ja nicht programmieren. Ja, richtig. Dann lernst du es eben und dann setzt du dich halt hin. Und wenn du was wissen willst, dann gibt's hier an der Stelle genügend Leute, die du einfach fragen kannst und die wirklich gewillt sind, dir das zu erklären.
Ja.
Das ist halt auch, wo ich halt den CCC echt bewundere und toll finde und wirklich immer wieder nur empfehlen kann, ist halt zum Beispiel solche Sachen wie Kryptographie. Und dann gibt's halt einen Talk auf dem 31C3, der halt mal erklärt, warum der ganze Krypto-Scheiß, also für Normal-User, einfach kaputt ist. Weil es einfach nicht benutzbar ist. Und eben die Lücke gilt's meiner Meinung nach zu schließen, weil ich meine, wir hatten das ja neulich nochmal, wo so ein Passwort mal rumgeschickt werden musste und dann das halt irgendwo mit Krypto verschickt werden musste und wir alle drei irgendwie rumgedoktert haben und wie geht das jetzt und wie funktioniert das jetzt und was
aber muss wir ich haben es hinbekommen.
Wir haben es hinbekommen, genau. Klar, wenn man sich mit der Sache irgendwo mal ein bisschen beschäftigt, dann bekommt man das halt hin. Aber gerade, ich meine, wie soll ich meinen Eltern erklären, dass sie jetzt bitte ihre Mails, also diese verschicken oder diese mir schicken, ne?
Ich habe gebraucht, bis ich verstanden habe, was Private Key und Public Key sein sollen.
Ja, genau. Ja. Und dass du den
Eltern jetzt erklären soll.
Ja, ne? Da geht's schon los. Also ich habe das bei meinen Eltern noch nicht mal angefangen. Vor allem geht's dann los und so in dem Moment muss ich das meinen Eltern ja so gut erklären können, dass die das ihren Bekannten und ihren Freunden, mit denen sie halt ab und zu mal irgendwelche E-Mails hin und her schicken, dann auch erklären können. So, und dann muss ich das halt irgendwo auf einem Level machen, wo ich dann sage, ja, das können meine Eltern einfach nicht erklären. Und die werden mit ihren Freunden, Bekannten, also ich bin ja schon froh, dass meine Eltern jetzt prinzipiell erstmal E-Mails benutzen. Und dann können die denen das ja nicht erklären. Und dann heißt es, die Mails gehen halt trotzdem wieder unverschlüsselt durch die Kante. So, und ich will jetzt nicht sagen, ja, weil ich halt euer Sohn bin, ihr müsst mir jetzt eure Sachen, die ihr mir irgendwie einmal alle Jubeljahre per Mail schickt, was jetzt echt nicht viel ist, dann müsst ihr mir das unbedingt verschlüsselt schicken, weil ich halt so ein Krypto-Nazi bin und und deswegen funktioniert es halt nicht. Das muss halt wirklich so eine One-Click, es tut halt einfach Lösungen her. Anstatt von, es gibt das, es tut, was es soll, aber es ist halt einfach für einen normalen Menschen nicht benutzbar. Und das ist halt der Punkt, woran eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr viele auch Open Source Projekte einfach ein bisschen kränkeln. Die machen tolles Zeug, die Software ist total geil, aber sie ist halt einfach prinzipiell nicht benutzbar.
Ich möchte mal kurz einen Einwurf vom Chat einwerfen, was bei mir so ziemlich genauso läuft. Also der Zweikatz hat geschrieben, ich kenne nur drei Leute, die PGP wirklich benutzen und bei mir sieht es nicht besser aus. Also ich habe jetzt in meiner Kontaktliste drei Leute drin, mit denen ich mal PGP betreiben kann. Also halt den Vanilla Chief jetzt, dann den Klassenkameraden und den Tobi. Und das war's dann auch schon.
Okay, dann schicken wir mal eine Mail. Ich mach das auch. Dann sind das bei dir jetzt genauso wie beim Herrn Zweikatz dann jetzt eben vier Leute.
Dann gib mir einfach mal deine E-Mail-Adresse, dann kann ich ja auf einen Schlüsselserver suchen.
Wollt ihr das jetzt machen oder nach?
Ich will jetzt nicht unbedingt über den Podcast weil das mache ich halt speziell über meine Arbeitsmail-Adresse.
Ja.
Und
ich meine ja, schreib's mir einfach dann irgendwie in den Chat oder so. In den geheimen Chat.
In den ganz, ganz geheimen Chat. Also den noch nicht mal die Leute im Chat sehen. Egal. Aber nochmal um aus dem Chat zu zitieren, das mit dem Threema und mit halt diesen Messengern, die halt eben gerade gut auf den mobilen Geräten funktionieren, das tut hoffentlich, was es soll. Das Problem dabei, ich weiß nicht, wie es beim Threema ist, wie offen die Source Codes sind und ob sich damit mal wirklich jemand befasst hat, wie gut die Krypto da wirklich ist, aber
ich glaube, das ist Closed Alternativen. Source. Ich glaube, das ist Closed Source, das ist doch auch immer der Punkt, warum der Monoxid da immer sehr kritisch ist, weil das halt nicht Open Source ist.
Okay, nochmal, und jetzt zum hoffentlich letzten Mal den Chat zu zitieren, ja, Threema ist closed und nicht auditiert. Von daher, ja, wäre ich jetzt auch ein bisschen kritisch.
Das wäre noch ein Punkt, also wir gehen jetzt gerade ein bisschen chaotisch solche Themen durch, aber nochmal zum Sendezentrum, was ich da ziemlich lustig fand, war, dass es so ein bisschen eine verkappte Basis zum Guerilla-Hörertreffen war. Zum Beispiel hatten wir am dritten Tag dann auf einmal ein spontanes Richter-FM-Hörertreffen. Und
das da rannten nur am
halt Ende ziemlich viele Podcaster rum, die man einfach so anquatschen konnte. Und
dann würde ich sagen, wir schließen das Thema 31C3 damit ab.
Genau, wir hören uns dann hoffentlich vom 32C3.
Genau. Ich treffe unsere zahlreichen Hörer.
Alle drei.
alle Trollführer. Bis dahin sind wir ja berühmt.
Ich glaube, wir treffen mehr Hörer auf dem Podstock als auf dem Kongress.
Ja, bist du jetzt auch auf dem Podstock?
Ja, mal sehen. Erst mal gucken, wie sich das mit der Fahrsituation gestaltet.
Also,
weil wenn ich mit dem Zug fahre, muss ich fünfmal umsteigen und fahre fünf Stunden.
Bei mir hat sich das jetzt auch so ein bisschen rauskristallisiert, weil du mich da ja schon mal gefragt hast, wie das aussieht. Also ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch aus Sachsen fahren und
da müsstest du dann halt nochmal Bescheid. Da müsstest du dann halt nochmal Bescheid sagen, ob du deinen Campplan machen
willst. Wie gesagt, das werden wir dann, sag ich mal, also ich sag mal, ich werde dir ungefähr einen Monat vorher irgendwie Bescheid geben. Also da will ich dann meinen Plan dann auch irgendwie stehen haben, was ich dann mache.
Zum Buchen schon ziemlich spät. Ich will eigentlich noch warten, bis das mit der Fahrsituation geklärt ist, ehe ich überhaupt buch.
Okay. Ja, ansonsten machen wir halt einfach Chaos im Zug zu zweit. Also von daher, dann nehmen wir halt noch schnell auf der Zugfahrt irgendwie einen Podcast auf. Das kriegen wir auch noch geschissen.
Ja, mit fünfmal umsteigen.
Genau. Ja, klar.
Toll.
Machen wir mal einen 5-Stunden-Podcast. Das ist doch immer schön. Ja, schauen wir mal, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt on-air diskutieren, nee. Das machen wir dann irgendwann an einer anderen Stelle.
Ne? Okay, jetzt kommen wir dann zum Hauptthema, dem Kulturpessimisten, Mist, dem
Kulturpessimisten-Jahresrückblick.
Genau.
Genau.
Ich habe jetzt noch irgendwie mit sowas wie einem, weiß ich nicht, irgendwie einem Intro oder irgendwie einem.
Ja, wer keine Trainer macht, der kann auch keine Trainer einspielen.
Scheiße, das muss ich euch wieder machen. Mist.
Das war der Trainer.
Okay.
Ja, wir blicken jetzt auf das Jahr 2015 zurück.
Und da kommen wir als erstes in die. Also laut Plan steht das halt als oberstes drin und deswegen nehme ich das jetzt einfach als erstes. Die Social Media Dienste und die neu entdeckten und die gestorbenen. Und was ist euch denn da so dieses Jahr aufgefallen?
Also um das klarzustellen, wir reden vom Jahr 2014, nicht vom Jahr 2015.
Ja, genau. Obwohl das auch mal interessant wäre, so mitten im Januar irgendwie mal einen Jahresrückblick von 2015 zu machen. Ich meine, es wäre relativ schnell zu Ende, aber vielleicht in einer anderen Sendung.
Es hat auch schon relativ viel Scheiß passiert dieses Jahr.
Das ist allerdings richtig. Aber das machen wir dann zum Schluss dann jetzt dieses Jahr. Social Media Dienste, die gestorben und aufgeflammt sind. Ello habe ich mir angeguckt.
Ja, Ello ein gescheiterter Versuch, ein Künstlernetzwerk aufzubauen.
Ja, für mich hatte also das
mehr Sinn. Das hat ja einen sehr artifiziellen Anspruch.
Nenn's ruhig Arzi.
Arzi-Fazi-Anspruch.
Ja, echt.
Und das ist halt grandios gescheitert, weil niemand genau wusste, wie es funktioniert. Features waren nur sehr sporadisch gesät. Und ein Mehrwert hat es auch nicht geboten.
Ja, weiß ich nicht. Also hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert. Ich fand jetzt die Oberfläche, ehrlich gesagt, ziemlich hässlich. Einfach, weil sie halt genau das war, eben hässlich, weil mit dieser Serifenschrift, diese schreibmaschinenartige und weiß ich nicht. Und ich habe halt die Leute da einfach nicht zusammengekriegt, den ich jetzt, weil ich meine, Ello hat halt so, sag ich mal, Aufwind bekommen, einfach aus diesem, Twitter macht wieder alles anders und Twitter macht wieder alles kaputt. Im Endeffekt sind wir immer noch alle bei Twitter, also die meisten zumindest. Und und Ello hat da irgendwie, also das Erste, was mich halt irgendwie gestört hat, war, ich hatte irgendwie nicht wirklich einen dedizierten Client dafür, was ich halt für Twitter hab. Ich habe meine Apps auf irgendwelchen Mobilgeräten, ich habe meine Apps auf irgendwelchen Laptop und bla. Und schon mal von daher, und ich habe jetzt ganz ehrlich, nicht wirklich Bock, da irgendwie, keine Ahnung, Geld dafür auszugeben, dass ich halt jetzt erstmal so einen Client irgendwo an den Start kriege, von dem ich noch nicht mal weiß, ob er wirklich tut, was ich von dem erwarte. Ich habe das mal bei app.net gemacht, was ja dann auch noch drin steht. Der Client war gut, für den habe ich auch gerne Geld ausgegeben, aber ich muss sagen, ich benutze app.net halt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Was ich aber bei dem Client wirklich sagen muss, ist, dass der Entwickler, der dahinter steht, wirklich richtig hinterher ist und auch auf Support-Anfragen beziehungsweise halt einfach auf Feature-Requests oder solche Geschichten sehr, sehr gut reagiert hat. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das Ding hieß.
Obwohl, nochmal zu Ello. Weil wenn ich mir die Geschichte von Twitter, also so wie sie mir erzählt wurde, mal vergegenwärtige, war das ja bei Twitter am Anfang nicht anders, dass das extrem wenige Features hatte und dann haben sie gesehen, oh, die Leute zitieren Tweets von anderen, also bauen wir das mal ein, dass man das, Tweets teilen kann und so
Sachen. Das Ding dabei ist halt einfach, dass die Menschen, die Hello machen, scheinbar wirklich erwartet haben, dass die damit nochmal durchkommen. So, also von wir machen einen Kurznachrichtendienst oder Microblogging oder wie immer sich das alles schimpft und halten die Leute erstmal bei der Stange und gucken dann, was die für Features wollen und bla. So, die Leute kennen mittlerweile aber nun mal Twitter. Und wollen halt ein gewisses Set an Features, das heißt Retweets, das heißt irgendwie Mentions, das heißt PMs und was da alles dran hängt. Und dann kannst du den halt nicht mit so einer Basic-Lösung kommen. Außer die ist ja richtig gut, aber ich meine, Basic-Lösung ist halt nicht richtig gut. Eine Lösung wird halt einfach durch die Features erst nett und heimelig. Und natürlich, was ich auch sagen muss, die wird durch die Leute, die du dann halt dort hast, richtig gut. Und die Leute benutzen es nur, wenn du halt ein gewisses Set an Features hast.
Dabei ist Twitter ja an sich schon durch gewisse Sachen eingeschränkt. Und was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Das mit den 140 Zeichen, das ist ja durchaus ein cooler Move, finde ich irgendwie. Weil das mit diesem Fasse dich kurz, das bringt schon manchmal gute Dinge zutage. Also wenn man sich wirklich überlegt, wie dampfe ich das jetzt so weit zusammen, dass es in den guten Tweet passt.
Ja. Naja, die Interaktionsform ist dadurch halt sehr schnell geworden. Im Gegensatz zu Facebook. Also Twitter ist ja so ein Stream of Consciousness. Also jeder wirft rein, was er gerade denkt oder auch nicht denkt. Und das ist halt eine sehr schnelle Kommunikationsplattform, die immer ständig neuen Input findet. Im Gegensatz von Facebook, das ja mehr so, also wie auch die von der Konzeption her, war ja Twitter wirklich wie ein Blog angelegt, ein Microblogging-Dienst. Dass man Blogartikel unterhalb von 140 Zeichen schreibt. Mhm. Und daraus hat sich das entwickelt, was Twitter heute ist. Wogegen Facebook hat sich ja mehr so als es gab ja mal physische Facebooks, also so Jahrbücher, die am Anfang des Jahres ausgeteilt wurden an Colleges, wo jeder Student drin aufgelistet wurde, dass man nachschauen konnte, wer ist und man nicht Leute fragen musste. Dass man immer genau wusste, wen ich jetzt für was ansprechen muss. Und so wird der Facebook heute auch benutzt. Das ist ja mehr so ein digitales Posieralbum, wo jeder seine Fotos reinklebt und dem anderen was reinschreibt. Und für Leute, die halt mit Leuten wirklich kommunizieren wollen und so ein bisschen eine Peer-Group haben wollen, ist halt Twitter besser. Und für Leute, die halt in Kontakt bleiben wollen, aber nicht ständig sich unterhalten wollen, ist halt Facebook besser.
Wobei ich sagen muss, dass sich mein Facebook-Konsum so in der letzten Zeit wirklich extrem verändert hat. Ich benutze es jetzt eigentlich nur noch die meiste Zeit aus dem Grund, einfach um den Chat noch zu haben, weil halt gewisse Leute jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche anderen Plattformen ausweichen wollen. Und ansonsten viel posten. Ja, posten tue ich halt dann noch. Posten mache ich halt dann einfach bloß noch zum Beispiel im Namen der Band. Also weil wir dann halt mit der Band, in der ich spiele, da eine Facebook-Seite haben und da mache ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen was, aber jetzt, dass ich selber irgendwie großartig Zeug poste und mache ich schon eine ganze Weile
nachher. Das meine ich ja damit, dass du Leute hast, die du sonst nicht irgendwie ständig triffst oder ständig unterhältst, aber so als Adressbuch, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich die kontaktieren, wie mache ich das am einfachsten? Ich schreibe ihm eine Nachricht auf Facebook.
Die du halt sonst nicht erreichst.
Genau. Das ist einfach dein digitales Adressbuch. Und für uns, die wir halt uns sowieso nicht kennen, außer über Twitter, macht halt Facebook wenig Sinn.
Was ich bei Twitter ja schon von Anfang an zum Beispiel besser fand als bei Facebook, war das Follow-Modell. Also, dass man nicht wirklich jeden, wo man die Nachrichten denn lesen will, hier eine Freundschaftsanfrage an die Backe putzen muss, sondern einfach mal
Ja, gut, aber das ist.
Ohne
das ist
zu überlegen, gut. Folgen klicken kann und dann folgt
ja,
man
schon,
aber
halt
das, einfach.
Das ist ja quasi das Grundprinzip von Facebook, dass quasi ja eigentlich digital prinzipiell erstmal so, ja, real-life Freundschaftsstrukturen oder soziale Strukturen quasi in virtuell nachgebildet werden müssen. Und ja, und das ist bei Twitter halt völlig anders. Also ja, ich follow jetzt mal irgendjemanden, wo ich gerade irgendwie einen netten Feed gelesen habe, den ich interessant fand und guck mal, was der sonst noch so ausspuckt. Und ja, wenn er mir auf den Sack geht, schmeiße ich ihn raus. Und wenn er das nicht tut, dann lasse ich ihn halt drin und ja, dann lache ich halt oder finde halt interessant, was der schreibt und bla. Ja.
Hm. Okay. Und jetzt, da wir gerade schon bei den Kurznachrichtendiensten sind, würde ich sagen, wir können uns direkt mal zum Up.net weiter begeben.
Oh ja, das war ja auch noch was.
Machen die noch was?
Ich glaube, Up.net ist tot, oder? Also so offiziell ist es.
Naja, hat das wirklich mal offiziell gelebt?
Also ich hatte, es gab Zeiten, da habe ich das schon sehr stark genutzt. Also nicht so stark wie Twitter, aber schon regelmäßig. Mhm.
Nee, hat bei mir irgendwie nie so wirklich richtig vollgegriffen.
Es war halt ein hübscher Ansatz und es war sehr vielversprechend, aber es hat sich halt nicht rentiert. Ich glaube, wenn die jetzt auch ein Jahr weitergemacht hätten, dann wäre da schon was passiert. Aber so?
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Up.net hat bei mir irgendwie. Ich glaube, Up.net hat bei mir nie so wirklich gegriffen aus dem Grund, weil das für mich immer so ein bisschen den Fadenbeigeschmack hat. So, ja, und wir sind die Elite und ja. Also das hat halt immer so, ja genau, diesen elitären Beigeschmack. Und der hat mir bei Up.net irgendwie nie so wirklich geschmeckt.
Mhm. Den habe ich aber nicht gemerkt.
Fand ich schon, gerade eben in der Zeit, wo App.net bei den Podcasten wirklich extrem gegriffen hat, was noch ein Stück vor dem gewesen ist, wo ich selber angefangen habe, wirklich aktiv Podcasts zu machen. Und da war es dann halt wirklich so, dass schon dieses bisschen elitär und das hat mir da irgendwie nie so richtig gefallen. Was am Anfang von App.net halt gewesen ist, war halt diese Bezahlschranke. Die sie ja prinzipiell erstmal versucht haben, was dann gemerkt haben, so, nee, geht nicht, weil, ja, dann fehlen einfach User. Und ohne User ist halt ein soziales Netzwerk eben nicht mehr sozial. Mhm. Von daher haben sie das dann irgendwann aufgegeben, haben es dann halt mit irgendwelchen Beschränkungen versucht und, ja, keine Ahnung, wie gesagt, App.net hat bei mir nie so wirklich gegriffen, obwohl sie teilweise ein paar Sachen wirklich richtig gemacht haben, aber in dem Moment, wo ich halt, über das Netzwerk Leute nicht mehr erreiche, ist das Netzwerk halt einfach nutzlos, weil es dann eben kein Netzwerk mehr ist, sondern nur noch irgendwie ein Container. Also,
ja, von dem. Was mir halt immer aufgefallen ist, ist, das hat Tim immer so schön proklamiert für Up.net, dass das ja eigentlich nicht primär ein Twitter-Klon sein sollte. Das sollte ja eigentlich bloß ein, ja, wie sagt man, nicht Entwicklungsumgebung, sondern ein Netzwerk sein, auf dem sich, ja, eine Plattform, das war das Wort, was ich gesucht habe, eine Plattform, auf der sich andere Dinge entwickeln konnten. Deswegen gab es ja auch zum Beispiel den Developer-Account, was Up.net von sich heraus ja bloß vorgegeben hatte, war Alpha, so eine Art Twitter-Klon, und Omega, wo man Nachrichten schreiben konnte, und eigentlich war ja der Plan, dass da noch Applikationen dafür kommen sollten, aber da hat niemand wirklich was entwickelt und immer hieß es, ja, bald kommen ja die Applikationen, aber es kam nie was.
Ja, das ist eben der Punkt. Die hatten, glaube ich, so was ich gesehen habe, eine verdammt geile API, also die hatten wirklich sehr, sehr gute Schnittstellen, um da irgendwie Zeug reinzuschaufeln. Aber für einen Entwickler wird es halt auch entweder an dem Punkt interessant, wo er es selber benutzt, oder halt für einen, sag ich mal, mehr kommerziellen Weg, für einen App-Entwickler ist es, oder generell für einen kommerziellen Programmierer, ist es halt dann erst interessant, wenn sich da eine gewisse kritische Masse an Anzahl an Usern ergibt, so, die halt das Produkt, was du da gerade zusammengeschraubt hast, irgendwo potenziell kaufen könnten. Hast du die Benutzeranzahl nicht, hast du halt ein riesengroßes Problem, weil ich meine, dann steckst du halt viel Arbeit irgendwo rein, irgendwo eine Applikation zu entwickeln, sei es jetzt für Mobile, sei es irgendwie auf einem Desktop-Rechner oder sei es eine Web-Applikation. Und ja, dann lohnt sich's halt einfach nicht, weil es nicht genügend User gibt und dann hast du irgendwo deine ganze Arbeit ins Sand geschossen. Oder du machst es halt wirklich for the lulz, was ja auch einige gemacht haben. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Ja, du brauchst halt die kritische Masse an Usern und das haben sie halt, glaube ich, bei App.net ziemlich am Anfang gerade mit diesem Premium-Modell, mit diesem, ja, wir lassen erstmal prinzipiell nur User zu, die bezahlen, haben sie halt von Anfang an irgendwie komplett verschissen.
Ja, aber eigentlich war ja der Grund, warum sie das gemacht haben, nobel und verständlich, wenn sie sagen, ja, wir wollen nicht von Werbung abhängig sein, aber irgendwoher müssen wir ja unsere Finanzierung bekommen.
Das ist richtig. Ja, auch da, wie gesagt, ich verstehe das Problem, was sie damit hatten, weil ja, eben dieses Finanzierungsproblem, was halt irgendwo erstmal sein muss. Und hast du auf der anderen Seite irgendwie dieses sogenannte Venture Capital, also sprich Leute, die dir erstmal quasi Geld in Vorleistung geben, dann hast du dort auch Abhängigkeiten. Zum Beispiel, was mit den Daten von den Usern passiert, was sie ja auch gesagt haben, nee, wir verkaufen die Daten von den Usern nicht. Waren hehre Ziele, die sie hatten, aber es hat halt einfach nicht funktioniert.
Es hat nicht so richtig funktioniert, ja. Und bei vielen, die es gesagt hatten, ja, Twitter ist nichts mehr für mich, ich mache jetzt komplett auf app.net, hat es euch ja auch nicht wirklich lange gehalten.
Nö,
also,
hat's nicht.
Ich erinnere mich da an den gewissen Tim, der da extrem Twitter-Bashing betrieben hat. Ich erinnere mich auch an Quasselstrippen, die gesagt haben, nö, Twitter ist uns zu anstrengend, also das ist uns viel zu viel Pöbelei. Da gehen wir lieber zu app.net, da ist es wenigstens ein schöner Ton.
Holger hat das ja auch erzählt, dass er auf Twitter eine Frage gestellt hat, da kamen nach 5 Sekunden 30 Antworten, aber keine war wirklich hilfreich. Und er hat auf app.net eine Frage gestellt, das hat dann vielleicht ein paar Stunden gedauert, aber dann die Antworten, die kamen, die zwei, die waren halt wirklich hilfreich. Also man hatte da schon den Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Aber ja, also wenn die Masse nicht kommt, dann bringt jede Qualität nichts.
Ja, das Ding dabei ist aber, ich meine, sagen wir mal, gehen wir mal von reinen Nutzerzahlen aus. Ne? Wenn du auf app.net dieselben Nutzerzahlen hattest wie auf Twitter, dann würde sich das auch wieder relativieren. Dann hast du eben einen Haufen Scheiß. Dann hast du zwar schnelle Ansprechzeiten wieder, aber der Wust an schlechten oder unhilfreichen Antworten, die du dann bekommst, der wird genau derselbe, weil es halt einfach in der Natur der Benutzer liegt oder sagen wir ja, ist halt einfach so. Je mehr User, umso mehr Rauschen bekommst du einfach rein. Und aber ja, ein soziales Netzwerk oder so eine soziale Plattform, die lebt halt einfach mal von der Anzahl der User.
Was sie mit dem Premium-Modell vielleicht noch gegenüber Twitter besser hätten machen können, ist, dass es einfach nicht so viele Bots gibt.
Glaube ich nicht.
Aber für einen Bot in dem Netzwerk Geld bezahlen würde ich jetzt nicht machen.
Wenn du den Bot ordentlich einsetzt. Ich meine, klar, solches Zeug wie einen Schnitzelbot, der halt einfach auf jede oder der irgendwie jede Nachricht, was macht der? Macht er Retweeten oder pfefft er die? Einfach jede Twitter-Nachricht, wo halt Schnitzel drin vorkommt, irgendwie pfefft oder retweetet, sowas wird es dann wahrscheinlich.
Davon habe ich ja noch gar nichts gehört.
Kennst du nicht?
Nein.
Gib einfach mal tweete einfach mal Schnitzel.
Okay, später.
Ja, weil der macht dann halt da einfach irgendwie einen Retweet oder einen Pfeff oder irgend sowas. Halt, wenn in irgendeinem Tweet irgendwo Schnitzel erwähnt wird. Ich weiß nicht, wie gut der filtert, das habe ich noch nicht ausprobiert, das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Dann reagiert er halt.
Also halt ein lustiger Geselle, der mir manchmal über die Timeline läuft, ist halt der Oberlehrer.
Den habe ich mittlerweile geblockt. Den habe ich echt geblockt, weil der mir auf den Sack ging. Zumal der Filter teilweise echt schlecht ist und bestimmte Sachen dann anmahnt, die eigentlich nicht anmahnenswert sind, und da habe ich ihn dann irgendwann geblockt.
Also, ja, Also ja. Twitter ist ja noch nicht tot. Es wird immer wieder tot gesagt, aber
ja,
nee, es hält sich wacker.
Ja, ziemlich.
Ein anderer Dienst, der so vor sich hin krebst, um das Beste für den Zuschluss aufzuheben, ist Trakt. Das ist ein Dienst, den ich dieses Jahr entdeckt habe über den Herrn Dick McIntosh, der ihn über den Ralf entdeckt hat, oder wie war das?
Ja, ich habe ihn über den Ralf entdeckt. Der hatte, glaube ich, einen Tweet abgesetzt mal von wegen, ja, womit kann ich denn jetzt nicht bloß Filme? Weil dafür gibt's ja Letterboxd, darüber müssen wir eigentlich auch noch reden, weil das war ja auch letztes Jahr.
Ja.
Also, Filme hat er ja schon mit Letterboxd getrackt und er hat so rumgefragt, womit kann ich denn meine Serien so tracken? Und da hat er mehrere Antworten bekommen und hat das so ein bisschen hin und her geguckt und kam dann so nach einer Woche ungefähr gefühlt mit, so, der Sweet Spot ist tracked raus. Und seitdem habe ich mir das angeguckt und ja, ich dachte, du hättest dir das auch auf das Anraten vom Herrn Stockmann angeguckt.
Nein, ich habe das über dich entdeckt oder wiederentdeckt. Ich hatte mal da reingeschaut, aber es dann doch nicht benutzt. Und jetzt nutze ich es recht aktiv. Bin auch, das Problem ist mit Track, dass das so ein bisschen, dass es schon arg buggy ist. Also man hat sehr lange Wartezeiten, wenn man Seiten lädt. Jetzt haben sie gerade die Seite nochmal komplett redesigned, was ich eigentlich ganz ansprechend finde, aber sie haben mir einfach Features wieder rausgenommen, die ich unbedingt brauche. Also nicht unbedingt, aber die halt das einfach sehr einfach gemacht haben. Also ich benutze vor allem den Kalender, um zu sehen, welche Folge ich mir heute, sagen wir mal, anschauen muss auf irgendeine Weise. Und dann habe ich einfach manche Serien, die ich nicht aktiv schaue, konnte ich aus dem Kalender rausnehmen, andere automatisch hinzufügen und das funktioniert jetzt gerade im Moment nicht. Es heißt, es kommt wieder, aber das ist halt so ein bisschen, es passiert nichts. Ich wollte mir einen VIP-Account klicken, um die Werbung wegzumachen. Mein PayPal wird abgelehnt, meine Kreditkarte wird abgelehnt. Ich kann da denen nicht Geld geben, obwohl ich es auf alle Wege versucht habe.
Shut up and take my money.
Genau, ich habe den Adblocker ausgeschaltet und es kam weiterhin die Adblocker-Hinweis und keine Werbung.
Schalt den Adblocker aus. Adblocker aus.
Genau, und dann habe ich den ausgemacht. Es kam weiterhin die Hinweis, dass ich meinen Adblocker ausschalten soll. Ich habe den ausgeschaltet. Ich habe die Cookies gelöscht. Was wollt ihr mehr? Die Grundfunktionalität ist sehr gut. Also man kann damit schön seine Serien tracken. Also bei mir ist es gerade so, ich schaue mal eine Serie, eine Staffel, dann schaue ich die ein halbes Jahr lang nicht und dann weiß ich nicht mehr, bei welcher Folge ich war. Man kann auch schauen, welche Folge man auf Platte liegen hat. Also es gibt gesehen, dann gesammelt, was bei mir bedeutet, dass sie bei mir auf der Festplatte liegt oder anderswo vorliegt. Und das ist halt sehr schön, dass ich dann das so ein bisschen abhaken kann. Ich bin ja ein sehr großer Abhak-Fan. Und
das erdet, ne?
Ja, und das ist, und es gibt auch Statistiken, und das ist ja, also Statistiken sind immer das Beste am allen, wo man dann schauen kann, dass ich jetzt schon 104 Tage meines Lebens Serien geschaut habe. Das glaube ich sogar mehr, ich kann sogar mal nachschauen. Aber ich finde es, also trägt, wenn man da so ein bisschen über die Unzulänglichkeit hinweg sieht, dann ist das ein sehr guter Dienst.
Das ist ja mal eine bemerkenswerte Leistung, junger Padawan.
Was?
100 Tage Serien zu gucken.
Warte kurz, ich schaue es gerade nach.
Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt, glaube ich, kein Dienst, den ich unbedingt brauche. Einfach schon aus dem Grund, weil ich jetzt nicht so unbedingt der riesengroße Serien-Junkie bin. Ich bin immer noch mit Doctor Who beschäftigt, weil ich das jetzt auch nicht unbedingt binge-watche. Einfach, wenn ich ein bisschen Zeit und Lust habe, dann ziehe ich mir mal ein, zwei Episoden rein oder es ist halt richtig gut, dann gucke ich eine komplette Staffel an zwei Tagen. Aber weiß ich nicht, ist jetzt nicht unbedingt so ein Dienst, den ich prinzipiell brauche. Also so für mich jetzt.
Okay. Wollen wir jetzt noch über das andere kurz reden, über Letterboxd?
104 Tage, 23 Stunden, 47 Minuten bei 4063 Episoden von 91 Sendungen.
Du siehst aber schon ab und zu noch irgendwie draußen diese helle runde Scheibe, die da ab und zu am Himmel steht, oder?
Ja, das ist
doch draußen.
Die Capri-Sonne.
Ach, du hast bestimmt eine Webcam am Fenster.
Ja, das habe ich im Kongress gelernt. Wenn man stehen will, ob es draußen schneit, dann machen wir eine Webcam an.
Schön. Letterboxd. Ja, habe ich ausprobiert.
War nix
ist für halt dich auch wieder, ja, weiß ich nicht. Ist halt für mich wieder so eine Außendarstellungsgeschichte, weil.
Nö. Das ist doch derselbe also, Tracking-Gedanke wie hier in der Tracked. Bloß, dass du halt keine Serien hast, sondern nur Filme.
Ja, aber warum müssen Leute außer mir wissen, welche Filme ich gesehen habe?
Also darum geht's ja gerade, dass du weißt, wissen, welche Filme du guckst und dass du dir das nachträgst, welche Filme du geguckt hast.
Also einmal, das, also ich weiß ja, was ich für Filme gesehen habe. Aber das, was der Christopher gerade gesagt hat, ja, damit die anderen sehen, was du für eine coole Sau bist und was du für arzi-fazi Filme gesehen hast. Ja, Herrgott, wie interessiert das, was ich für Filme gucke? Und ich meine, wenn es Leute gibt, die halt den Quatsch, den ich hier irgendwo in irgendwelche Mikrofone erzähle, hören, ja, dann hören die schon die Filme, die ich halt richtig gut finde. In den meisten Teilen. Also, und ich bin jetzt nicht unbedingt ein riesengroßer Filmkritiker. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon so viele Scheißfilme gesehen. Auch welche, die jetzt irgendwie, ja, irgendwie von Kritikern da total hochgelobt waren und die ich halt einfach scheiße fand. Und ja, also ich bin da jetzt nicht unbedingt die Instanz, von der ich sagen muss, also ich würde mir von den Filmen, die ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt trauen. Ja. Also, weiß ich nicht, ist für mich wirklich so, ja, Letterboxd ist für mich so eine Außendarstellungsplattform-Zeugs-Gedingsi, weiß ich nicht, ob ich das wirklich brauche.
Also wiederum benutze ich Letterboxd.
Könnte ich dich dann ja immer noch was fragen, Christopher?
Ja.
Du hast ja jetzt Filmtracking auf TrackTV und auf Letterboxd. Letterboxd, wo findest du das, welchen Ansatz findest du besser? Wo läuft das für dich besser?
Also Letterboxd ist von der Benutzbarkeit um Längen besser, aber hat halt keine Serien. Also wenn Letterboxd als Serien anbieten würde, würde ich sofort Tracked killen und das nur noch über Letterboxd laufen lassen.
Okay.
Ja, aber wo wir gerade bei Letterboxd sind, wir haben ja noch einen anderen Programmpunkt.
Moment. Filme des Jahres.
Genau. Und da kommt jetzt Letterboxd bei mir ganz stark ins Spiel, weil ich weiß jetzt ganz genau, welche Filme ich dieses Jahr gesehen habe und welche Filme ich gut fand. Vergesse ich ja wieder.
Siehst du, und dadurch wollen wir nur Kinofilme machen?
Also, beziehungsweise hast du irgendwelche Fernsehfilme im Hinterkopf?
Ich hab mir teilweise doch sehr, sehr viel Zeug nachgeguckt, was aber echt teilweise ja schon ein paar Jahre alt ist. Ich bin genau genommen eigentlich dieses Jahr, nicht dieses Jahr. Ach man, immer diese Schwelle zwischen den.
Wir können das in verschiedenen Abstufungen machen. Wir können jetzt erstmal den besten Film, der 2014 erschienen ist, und dann den besten Film, den wir 2014 gesehen haben.
Aber wie wollen wir das
machen? Was ja schwierig ist, wenn ich den nicht.
Mit dem Küren für die Kulturpessimisten suchen sich einen Film raus.
Jeder
pickt jetzt sich seine Rosinen raus.
Genau, jeder pickt sich seine Rosinen raus. So machen wir das.
Aber wie soll ich von dem Film sagen, wie er gewesen ist, wenn ich ihn selber nicht gesehen habe?
Also den Film, den du dieses Jahr gut fandest.
Naja, ist bei mir also eigentlich relativ eindeutig. Ich hab genau genommen nur zwei Filme wirklich im Kino gesehen, also was aktuelle Filme gewesen sind. Und bei mir kommt ganz klar eben Guardians of the Galaxy vor dem letzten Teil vom Hobbit.
Okay.
Punkt. Mehr habe ich nicht gesehen. Hobbit war ein netter Film. Ich fand ihn. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, es war ein netter Abschluss und es war kein schlechter Film, aber ich fand eigentlich von der ganzen Reihe her eigentlich den ersten am besten. Was so meine Meinung ist. Und Guardians ist halt, hey, die haben einen entsprechenden Waschbären, was will ich mehr?
Für mich ist es relativ eindeutig, zumindest was für mich die Doku des Jahres angeht, die ich jetzt erst über den Jahreswechsel gesehen habe, und das ist Citizen Four.
Ach so.
Ah, den sie auf dem Kongress gezeigt haben und nicht gestreamt, verdammt Axt.
Ja.
Ja, den hätte ich eigentlich auch sehen wollen.
Tja.
Dann muss ich mir irgendwie irgendwo nochmal herbesorgen. Irgendwo mal kaufen. Bei dem hat es ja da irgendwie nochmal einen, was heißt, ja, Shitstorm eigentlich nicht, irgendwie so von wegen hier, bei den Amis haben da irgendwie nochmal die Dienste durchgedreht, ne? So von wegen, ja, und die unterstützen ja irgendwie, was war's, WikiLeaks oder irgend sowas.
Ja, aber es ist schön zu sehen, dass Citizen Four für den besten Dokumentations-Oscar nominiert wurde.
Aha. Das wäre natürlich cool, wenn sie den dann vielleicht
also, kriegen würden. Ich bezweifle ja, dass sich die Academy traut, den dann auch tatsächlich auszuzeichnen. Hm. Aber schön, dass sie ihn wahrgenommen haben.
Wäre ein cooler Move. Also so von der Academy. Ja. Aber ich sag mal, für coole Moves ist eigentlich die Academy jetzt auch nicht unbedingt
berühmt. Ja, die sind bekannt, dass sie so cool rummoven.
Mhm.
Also ich habe mal hier die von mir am höchst bewertesten Filme 2014 vor Augen. Da steht
Moment,
natürlich
kurz, Citizen. Ich wollte noch kurz meinen normalen Film des Jahres
sagen. Ach so, ja,
sagen. Sicher. Aber das wird halt kompliziert, obwohl ich nur 3 Filme gesehen habe. Ist es trotzdem immer noch. Nehme ich jetzt Guardians oder nehme ich Dragons oder ich weiß es nicht.
Also ich würde sagen, dass Guardians besser ist als Dragons, weil Dragons eine Fortsetzung ist und Guardians was neu ist.
Ja. Also muss ich auch sagen, also Guardians hat mir als Film unglaublich, also ohne jetzt irgendwie die Comicvorlage und den ganzen Krempel, der da dranhängt, irgendwie zu kennen. Guardians hat mir einfach von der Story her, von den Figuren her, von den Schauspielern her, von den Special Effects her, also der Film hat mir einfach so unglaublich gut gefallen. Das ist für mich, also ich bin eigentlich nicht unbedingt der riesengroße Kinogänger.
Ja.
Und ich mag eigentlich beim also ich bin wirklich so ein Mensch, der beim Filme gucken eigentlich seine Ruhe haben will und eben nicht den Popcorn fressenden Teenager labernd neben sich haben will. Und ich gucke mir Filme eigentlich ganz gerne einfach im Privaten, im Ruhigen und
ich fordere ja so deswegen auch Kinos für Fortgeschrittene und für Anfänger.
Privat, ich wurde ja seit Jahren.
Dass du dich erst zertifizieren musst, bevor du in den fortgeschrittenen Vorführungen gehen darfst, wo du dann dich benimmst, wo es nur vielleicht ein Glas Wein zum Kino gibt, aber nichts, was lauter ist als ein Twinkie, als ein ausgepacktes Twinkie, wo man die Füße in den Schuhen behält, das Handy aus und den Mund geschlossen. Außer zum Atmen, wenn man
den verstopft hast. Du hattest mich bei Wein zum Kino.
Genau. Also es gibt in Tübingen ein Programmkino, wo es eine richtige Bar gibt, wo man sich dann das entsprechende Getränk mixen lässt.
Boah, ist das geil. Sowas will ich haben. Ey, echt so irgendwie ins Kino rein, dann irgendwie sich einen Rotwein aussuchen und dann halt einen richtig guten Film schauen. Ey, ich wäre so dabei.
Zum Thema Guardians of the Galaxy. Ich möchte mal nochmal, gerade für Leute, die immer noch nicht wissen, worum es da geht, möchte ich das Einfalltor nutzen, um nochmal diesen einen Podcast zu empfehlen, der sich mit der Comic-Vorlage beschäftigt, die Origin-Stories, und nochmal fragen, wann denn da bald mal irgendwann vielleicht mal eine neue Folge oder so kommt. Aber also wohl nicht Woche bis im nächsten halben Jahr, oder?
Nächste Woche ist ein Aufnahmetermin geplant.
Oh nein,
was von meiner eine Seite Überraschung. Ist alles im grünen Bereich. Hint.
Aha.
Grüner Bereich, merkt euch das Wort.
Ja.
Aber natürlich muss auch mein Partner, mein Experte Zeit haben. Und der gehört ja zum arbeitenden Teil der Bevölkerung. Aber es sieht alles gut aus, dass wir nächste Woche aufnehmen und dass dann zum Wochenende hin eine neue Folge kommt.
Hurra!
Ja, aber kommen wir zu dem wichtigsten Teil dieses Podcasts.
Du hast immer noch deinen Film des Jahres nicht.
Genau. Ja, eben. Und also, du findest wirklich, dass das wirklich der wichtigste Teil der Sendung ist?
Man muss ja schon ein bisschen hier, also
ja, mit uns sein. Noobs,
also, ne? Wenn wir ehrlich sind, es ist der wichtigste Teil.
Ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, du hast, glaube ich, dieses Jahr von uns die meisten aktuellen Kinofilme gesehen, mit Abstand.
Ich kann sehr großen Abstand sagen, wen das interessiert.
Ja, hau mal raus.
Also natürlich bin ich nicht der wichtigste Teil, aber man muss ja so ein bisschen mal hier seinen Stolz herauspolieren. Hm. Ich habe dieses Jahr 76 Filme gesehen, in einem Durchschnitt von 6,3 Filmen im Monat oder 1,5 Filme in der Woche, etwas schwach. Meine beste Woche war die Woche zwischen dem 23. und 29. Juli, da habe ich 10 Filme gesehen.
Alter. Kinofilme oder einfach
nein,
nur Prinzipienfilme? Achso, ich dachte, du wärst wirklich da irgendwie 10-mal im Kino gewesen.
Nein, nein, das sind Filme, die ich generell gesehen habe.
Das war, glaube ich, die Woche, wo du das Projekt gemacht hattest. Ja, ich will in der Woche so und so viele Filme mindestens sehen.
Nee, das war im Dezember, aber das habe ich auch schon wieder aufgegeben.
Ja, du hattest ja irgendwie dann so als Ziel gehabt, irgendwie so in einem Jahr irgendwie 100 Filme voll zu bekommen, ne?
Ich bin jetzt dieses Jahr schon gut dabei. Ich habe dieses Jahr schon 7 Filme gesehen. Mein meistgeschauter Star ist Robert De Niro Wieso was?
Da, was? Ich bin nur von der Zahl schon wieder.
Surfst du gerade
total aus den Socken gehauen, dass du schon wieder 7 Filme dieses Jahr geguckt hast.
Ja, und auch schon recht gute sind dabei gewesen.
Serien? Nee, ne?
Nee, Serien zählen extra, aber das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. mein meistgeschauter Schauspieler ist Robert De Niro, weil ich so ein bisschen Scorsese-Filme nachgeschaut habe. Mhm. Aber
sehr gut. Was hast du gesehen jetzt so von den Scorsese?
De Niro habe ich, was habe ich dieses Jahr gesehen? Ich weiß gar nicht, ich habe Taxi Driver dieses Jahr mal gesehen. Mhm. Dann natürlich Godfellas habe ich, glaube ich, zweimal dieses Jahr nochmal geschaut.
So ein göttlicher Film. Ich schaue den. Das ist so ein Film, den man sich immer und immer wieder angucken kann.
American Hustle Anfang des Jahres hat er mitgespielt. Mhm. Dann habe ich Casino gesehen. Ich glaube, das waren die 4. Mhm. Genau, also De Niro natürlich Top-Schauspieler, kann man nicht genug würdigen. Mhm.
Auch in späteren Rollen sehr, sehr gut.
Ja, also gerade Casino ist sehr schön gemacht. Und mein bestbewertester Film, da waren so Sachen dabei wie Citizen 4, Boyhood, also die Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm. Blau ist eine warme Farbe.
Von dem habe ich auch sehr, sehr viel gehört. Ich glaube, bei den Zelluleute, was auch in so Film-Podcast, also Leute, die sich für Filme interessieren.
Ja, genau. Also das sind
hören die, gerne die diesen Podcast.
Die Zelluleute. Also die schauen dann 200 bis 300 Filme im Jahr.
Mhm. Ja, das ist echt krass. Also
und dann, was dann unter 5 Sternen ist, dann habe ich hier The Great Martian War. Das ist eine fiktive Erzählung, wo der Erste Weltkrieg durch einen Krieg mit Außerirdischen ersetzt wurde.
Das klingt total geil. Ich glaube, da müssen wir mal irgendwie einen Link
weiterhelfen. Ja, Pessimisten Bay.
Okay.
Dann natürlich The Wind Rises, der letzte Film von Miyamoto.
Den habe ich auch noch, den Miyazaki, den habe ich auch noch auf dem Radar und den will ich unbedingt noch sehen, weil ich habe noch nicht gesehen, aber genau. Den will ich unbedingt noch gucken.
Achso, hast du den anderen letzten Studio Ghibli-Film schon gesehen?
Habe ich beide noch nicht gesehen. Tut mir unglaublich leid, weil ich einfach Studio Ghibli abgöttisch.
Achso, ich hab noch eine Stundenzahl. Ich habe 138,6 Stunden Film geschaut dieses Jahr.
Stolz.
Ja, und ich würde sagen, also der Preis für den besten Film überall, also generell, geht an Boyhood.
Echt? Ist das so gut? Also ich habe von dem Film auch schon ein paar sehr, sehr positive Sachen gehört.
Er ist erstens innovativ in der Entstehungstechnik, zweitens ein originales Drehbuch, wenn es überhaupt hier ein fertiges Drehbuch gab. Drittens von der schauspielerischen Leistung so interessant. Also dieser Film ist einfach interessant zu schauen, weil da was passiert, was du bisher noch nicht kanntest.
Ach, das war das, wo die...
Das ist dieser Film, der über 12 Jahre gedreht wurde.
Ah, ja, wo die den Wanz, also das Kind da quasi begleitet haben. Also es ist ja schon so ein bisschen auch Doku, ne?
Genau, und es ist auch ein bisschen, also so... Hm? Es ist fast meine Kindheit, also dieser Junge, der ist etwa in meinem Alter, vielleicht etwas jünger als ich.
Ja gut, ich meine, damit hast du ja quasi schon mal eine Identifikation einfach für dich, dich auf den Film...
Es ist halt was anderes, weil er in Texas aufgewachsen ist und ich in Deutschland.
Jetzt nicht unbedingt in Texas.
Was?
Genau. Also, du nicht unbedingt
in Texas. Ich würde einfach sagen, das ist einfach... Der ist ja auch nominiert für Best Motion Picture und ich hoffe auch, dass er den bekommt, weil der hat es wirklich verdient. Also da hat sich Linklater wirklich ein Denkmal gesetzt. Dann ein Film, der rein technisch gesehen nicht dieses Jahr rauskam, aber bei uns erst 2014 in die Kinos kam, nämlich Blue is the Warmest Color.
Mhm. Von dem habe ich auch sehr viel Gutes gehört.
Ich bin ja ein sehr großer Coming-of-Age-Fan Und Blues the Warmest Call ist einfach wahrscheinlich einer der besten Coming-of-Age-Filme, die es in letzter Zeit gab.
Das ist aber schon so ein bisschen auch deine Richtung, oder? Dass dieses Coming-of-Age, weil ich meine, Boyhood ist ja quasi
Boyhood ist auch Coming-of-Age, aber Boyhood ist doch mal eine ganz andere Geschichte. Coming-of-Age ist ja so ein bisschen Teenager-Jahre zum Rande, zum Erwachsenwerden. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Und Boyhood ist ja wirklich von Anfang bis Ende.
Mhm.
Also da wird ja wirklich die komplette Boyhood von diesem Jungen abgebildet. Und es geht ja schon weit über Coming of Age hinaus. Aber natürlich, ich finde einfach Filme, die das Leben an sich erzählen, sind die besten. Godfellas so gut, weil die auch ich finde einfach so Epen, die das Leben eines Menschen in ihrer Gesamtheit darstellen.
Du hast halt, also ja, ich kann es jetzt nur von Goodfellas aus deuten, weil ich den halt echt schon zu oft gesehen habe. Du hast halt da eine sehr, sehr gute Charakterentwicklung.
Genau,
Ray Liotta einfach
als
in dem,
dieser
ja.
Ray Liotta und auch John Pesci,
mhm.
Das sind einfach ganz tolle Schauspieler. Und Casino ist ja im Grunde der gleiche Film, nur anders.
Wie gesagt, also die Goodfellas, den kann ich mir echt immer und immer wieder angucken.
Das stimmt, geht mir auch so. Wenn ich so, schaue ich jetzt Goodfellas, geht immer. Weil ja. Das ist immer toll.
Ich gucke mir jetzt gerade zu Blue is the Warmest Color. Was?
Worum geht's eigentlich in diesem Film? Ist das auch so ein Partikerfilm?
Ein was?
So ein Partikerfilm, so ein Mafia-Genre?
Ja, das ist genau.
Interessant, dass du das ansprichst. Scorsese hat Der Pate gesehen und fand, dass Der Pate dass die Mafia zu romantisiert. Und hat gesagt, ich mache jetzt mal einen Film, der das alles etwas realistischer darstellt. Hat sich das Leben eines bestimmten Mafiosi rausgesucht und dieses Leben nacherzählt. Mhm. Und hat halt wirklich Drogen und das ist wirklich der Aufstieg und Fall dieses Mafiosi.
Mhm. Und der Ausstieg dann letztendlich.
Ja, ich wollte jetzt nicht das Ende vorwegnehmen.
Ach komm, ich meine Goodfellas.
Ja, aber es ist halt einfach dieses, man verfühlt richtig dieses Leben, wie man kann diese Rolle des Mafiosis, dass man einfach sagt, ich gehe in den Club und ich muss nirgendwo anstehen, ich bekomme immer das beste Essen in jedem Restaurant und alle respektieren mich und man begrüßt sich mit Handschlag, was die Mafia ausmacht, das wurde da einfach am besten dargestellt.
Also man muss dazu vielleicht noch sagen, dass es halt diese, ja, amerikanische Chicago-Mafia-Dingsy-Geschichte erzählt.
Basiert Eric, halt auf einer Ereignissen wie fast jeder größere Scorsese-Film.
Also Eric, wenn du Goodfellas wirklich noch nicht gesehen hast, du willst den, also ich sag mal, wenn du den Paten schon cool fandest, dann willst du
den Goodfellas. Den Paten habe ich auch nicht gesehen.
Dann schau dir lieber Goodfellas an.
Ach ja Gott, nee, dann mach erst den Paten. Also der Pate in allen Filmen ist wirklich unglaublich gut. Ich feiere die Filme immer noch und immer wieder. Und wenn du den dann gesehen hast, dann guck Goodfellas. Ist, glaube ich, der richtige. Ich gucke mir jetzt gerade Blues, The Warmest Color, einfach mal so Bildersuche, Zeugs, Gedingsi.
Ja, aber mach die Selbstschutz auch an.
Finde ich, ja, schon, weil es sind halt ein paar Tippen und Zeug dabei.
Habt ihr letztes Problem. Jahr ein paar von den sehr viel gelobten, also in meiner Filterblase auf alle Fälle viel gelobten Filmen mitbekommen? Also ich spreche jetzt speziell von Hör zum Beispiel.
Mhm. Ja, das stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen, aber das sind auch alles sehr gute Filme. Also es gab dieses Jahr sehr viele sehr gute Filme. Ich habe jetzt einfach nur die Spitze abgeschöpft.
Ja. Was ich jetzt eigentlich mal kurz noch zu meiner Bildersuche bei dem jetzt Blues, The Warmest Color, noch rausgeben wollte, die machen, also von den quasi Filmausschnitten, die machen unglaublich schöne Bilder.
Ja.
Einfach von Sachen Komposition, Color Grading, zoom mal rein von dem, ich sehe einzelne Frames aus dem Film und die sind unglaublich gut kombiniert.
Komponiert. Dass die Hauptdarstellerin Adele richtig ist in diesem Film. Was irgendwie, also der Regisseur hat diese Schauspielerin nur gecastet, weil er sie essen gesehen hat. weil die isst halt wie ein normaler Mensch und muss nur darauf achten. Man sieht Schauspieler ganz selten essen in Filmen, weil die wollen nicht zunehmen. Und so, wenn du so ein Take machst, wo du dreimal ein Stück Torte essen musst, dann musst du halt mal im Zweifelsfall drei Stück Torte essen und das macht keine Schauspielerin. Deswegen siehst du ganz selten, außer vielleicht in Studio Ghibli-Filmen, Leute essen. Ja, und du musst darauf achten, Brad Pitt isst immer in seinen Filmen. Es gibt in jedem Film, wo Brad Pitt die Hauptrolle spielt, isst er. Das fällt ganz stark auf natürlich in Ocean's 11, wo er ständig am Essen ist. Aber jetzt auch, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen Fury gesehen, also auf Deutsch Herz aus Stahl, diesen Kriegsfilm.
Eine unglaublich beschissene Übersetzung finde, aber okay.
Ja, ja, also der Film ist gut, den kann man sich anschauen, der ist echt gut. Und da habe ich das davor mitbekommen, so muss man darauf achten, dass Brad Pitt immer am Essen ist. Und es gibt auch dort eine Filme, wo er demonstrativ isst. Das ist irgendwie sein Markenzeichen.
Ich bin ehrlich gesagt gerade ernsthaft am Überlegen, wo Brad Pitt in Fight Club gegessen hat.
Oh Gott, es geht auch trinken oder irgendwas schlotzen.
Ja, trinken und schlotzen haben sie gemacht, aber
wir verlinken das Video, wo das aufgedröselt wird.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich eigentlich den Film des Jahres, den ich eigentlich nennen wollte, total vergessen habe, was eigentlich auch schon wieder was aussagt über den Film. Nämlich? Eigentlich wollte ich ja Interstellar als Film des Jahres nominieren.
Aber wenn du den jetzt schon so vergessen hast, ist das wirklich dein Film des Jahres?
Nee, ist wahrscheinlich doch nicht. Den Film
kann man unter hat sie stets bemüht abheften.
Schön.
Ja, ist es wirklich so?
Ja.
Finde ich eine schöne Beschreibung.
Also ich sag mal so, nachdem ich den Film gesehen habe, aus dem Kino rausgekommen bin, in diesem Post-Kino-Film-Hype oder wie auch immer man das nennen mag, Post-Film-Hoch-Hype, sag ich mal.
Ja,
Hype.
Ja, das ist Interstellar wurde schon extrem gehypt, finde ich. Ich habe ihn übrigens immer noch nicht gesehen.
Da verklärt man vielleicht schnell mal Dinge und ich kam halt aus dem Film raus und habe gedacht, boah, Film des Jahres, bei weitem. Aber ja, so verblasst das dann halt auch wieder.
Und unter den Animationsfilmen, was ich nochmal hier anprangern muss, das ist eine Unverschämtheit, dass der Lego-Film nicht nominiert wurde für besten Animationsfilm.
Echt nicht?
Nein, er wurde außen vor gelassen. Das ist so eine Frechheit, weil dieser Film, du musst überlegen, die haben Fingerabdrücke animiert auf den Lego-Steinen.
Ja, die haben, dazu muss man aber sagen, also der Lego-Film ist kein Stop-Motion gewesen. Ne?
Das
ist
aber alles, es wurde halt so gemacht, er sieht so aus.
Der ist unglaublich gut gemacht, der Lego-Film.
Also was da Animationstechnik geleistet wurde, das ist, also natürlich hier The Wind Rises ist ein wunderbarer Film an sich,
ja,
aber es ist halt schon animationstechnisch nichts Neues. Nee, alle diese Filme, die nominiert wurden, die sind gut, aber die sind von der Animationstechnik nicht innovativ.
Hey,
ich finde, ein Oscar sollte immer was Innovatives auszeichnen. Also von meiner Ansicht, natürlich wird das nicht so gemacht, aber.
Ich meine, hey, Lego-Film, die haben, was haben sie gemacht? Wasser, also Meereswellen als Lego-Steine. Ey, ohne Scheiß, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe mir da neulich so ein Making-of drüber reingezogen und ich muss echt sagen, ey, alter Vater.
Also die haben diese komplette Welt aus Lego, also jeden Stein animiert und dann gebaut.
Die haben die Welten wirklich aus Lego-Steinen gebaut, in 3D zwar, aber, weil, ich meine, du musst das ja irgendwo noch animieren können, aber selbst das stellt eigentlich für einen Animator eine unglaublich große Herausforderung dar. Einfach aus dem Grund, weil du dich als Animator einfach an ein gewisses extrem grobes Raster halten musst. Einfach weil dir das diese Lego-Welt dieses Raster vorgibt. Also sei es jetzt mit irgendwie Steinchen aufeinandersetzen, Häuser bauen oder sei es jetzt Figuren zu animieren. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will mir den Film unbedingt noch reinziehen. Irgendwann demnächst mal, wenn ich mal wieder Zeit habe. Weil ich einfach die Herangehensweise an den Film schon mal unglaublich gut finde. Und ich meine, wie gesagt, die haben Gischt und so ein Zeug bei Meereswellen bei Wasser gemacht. mit quasi virtuellen Legosteinen. Und das verdient auf jeden Fall schon mal zumindest beiden Filmen, vielleicht sogar hier so, da gibt es ja irgendwie so bester technischer Ansatz, irgendwie so
Christopher?
Die Honorable Mentions.
Du hattest doch hier letztens schon was getweetet oder sowas, was denn alles so alles Animationsfilm nominiert war. Wer war denn da gleich noch dabei? Da war doch dieses Baymax dabei oder was?
Ich warte kurz, ich suche das eben raus.
Und war da nicht auch Dragons dabei?
Ich habe ja dann letztes Jahr noch haufenweise andere Animationsfilme einfach mal ein bisschen nachgeholt. Also Paprika fand ich so unglaublich gut.
Oh, der ist so krass. Und ich habe vor kurzem den besten Film aller Zeiten gesehen. Nausicaa im Tal, vom Tal der Winde.
Oh, der ist auch gut. Das ist ja hier Studio Ghibli.
Ist der Film, der Studio Ghibli möglich gemacht hat. Ich hab den Wikipedia-Artikel dazu gelesen.
Okay.
Und da stand drin, dass viele glauben, dass er Studio Ghibli sei, aber das war er nicht. Aber der finanzielle Erfolg von diesem Film hat es möglich gemacht, dass Miyazaki
Studio
Ghibli gründet.
Ah, okay.
Also, ich habe das jetzt rausgesucht, Animated Feature Film.
Ja.
Big Hero 6, also Baymax.
Okay.
The Box Trolls, was ich jetzt nicht kenne. Dann How to Train Your Dragon 2. Und dann zwei Filme, die ich auch nicht kenne, nämlich Song of the Sea und The Tale of the Princess Kaguya. Was wahrscheinlich dieser hier Isao Takata, das ist dieser andere Studio Ghibli-Film wahrscheinlich.
Das kann durchaus sein.
Also hat er letztes Jahr den besten Animations-Oscar bekommen, glaube ich.
Naja, ich meine, Chihiros Reise ins Zauberland, oder wie hieß der? Ja, ins Zauberland. Das war ja damals der erste nicht-amerikanische Animationsfilm, der überhaupt einen Oscar gewonnen hat. Sonst Chihiros Reise ins Zauberland.
Ah, okay. Ja.
Weil früher war es halt so, da war halt irgendwie Disney und irgendwie, weiß ich nicht, Warner Brothers und was es da in den USA noch alles gibt. Und die haben halt ständig diese Preise abgesandt. Und irgendwann sind die Amis drauf gekommen, dass die Japaner ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz unglaublich tolle Animationsfilme machen, was ja auch stimmt. Ich bin ein ziemlich großer Anime-Fan, finde ich. Also jetzt nicht unbedingt solche Serien oder so, aber gerade Filme schaue ich mir doch wirklich echt gerne an. Wie gesagt, Paprika hat mich dieses Jahr völlig weggerissen.
Der Soundtrack von Paprika.
Der ist so unglaublich gut.
Den höre ich mir auch gerne so an.
Ich muss sagen, Paprika ist so ein bisschen Ghost in the Shell, ist eigentlich schon cool und Paprika setzt dann da nochmal so einen drauf, irgendwie so auch von der ganzen Handlung her.
Every Frame a Painting Folge gesehen?
Von was jetzt?
Also ich empfehle immer wieder gerne diese Videoserie Every Frame a Painting, wo jemand sich mit der Cinematografie, also es ist jemand, der sich mit Cinematografie auseinandersetzt und er hat, wie heißt der Regisseur von Paprika? Auf jeden Fall hat er dem eine Folge gewidmet und sich dort auch unter anderem mit Paprika beschäftigt und wie dort Szenenübergänge flüssig gesetzt werden, also dass es keinen Schnitt gibt, sondern dass irgendwie ein Vorhang runtergerissen wird, ein fiktiver, dass einfach Szenen so flüssig
nahtlos ineinander übergehen. Und, ja, und stimmt.
Organisch übereinander gehen. Also da kann man nochmal verlinken. Das ist sehr, kann man sich sehr gut anschauen. Also ich finde ja sowas immer toll, wenn man auf solche Details achtet.
Von der Warte aus habe ich mir den Film gar nicht angeguckt. Der Film hat mich halt einfach so sehr mitgerissen, auch mit Handlung und mit wie er gezeichnet ist, wie er gemacht ist, dass ich mir über den rein cinematografischen Part eigentlich jetzt nicht unbedingt Gedanken gemacht habe. Was prinzipiell erstmal wirklich massiv für den Film spricht, weil ich da schon hin und wieder an Filme mit der Warte rangehe. Also wenn der Film mich nicht mitnimmt, dann fange ich halt an, den auseinanderzunehmen und so. weil mich ja dann auch interessiert, warum ist der jetzt, wenn ich einen Film schaue, der jetzt nicht wirklich gut ist, dann nehme ich den halt auseinander und gucke halt, okay, was haben die falsch gemacht? An welcher Stelle haben die da irgendwo verkackt? Und das hatte ich halt bei Paprika überhaupt nicht. Ich habe einfach den Film geschaut, ich habe den reingezogen und ja, der hat mich völlig, ja, das war ein sauguter Film. Also da habe ich halt an solche Sachen nicht gedacht, weil eben die Handlung so gut gewesen ist und so wie er gemacht ist, einfach so unglaublich gut gewesen ist.
Also der Regisseur heißt Satoshi Kon. Der ist leider schon 2010 verstorben, wurde nur 40 Jahre alt. Und der hat, ich sag jetzt einfach mal hier, Perfect Blue, Tokyo Godfathers und The Millennium Actress gemacht. Also falls man noch mehr von seinem Schaffenswerk sehen will und wahrscheinlich auch sollte.
Sollte.
Wahrscheinlich, und ja. Wahrscheinlich aus dem, er hat das aus dem Anlass gemacht, dass dieser Mann jetzt so früh verstorben ist. Ich weiß nicht warum, irgendwie Klopp Selbstmord, aber ich möchte mich nicht festlegen. Und hat halt dieser Tony Su, der Every Frame Impending macht, hat ihm halt eine Folge gewidmet und da also sieht man einfach diese Brillanz.
So. Schreiten wir voran, würde ich sagen. Weil eins, was man jetzt noch aus der Filmnachschau vom letzten Jahr als Frage stellen können, ist, auf welchen Film freut ihr euch in 2015?
Iron Sky auf jeden Fall. Also Iron Sky 2. Mit der dann irgendwann kommen soll, weil ich fand den ersten einfach schon so
unglaublich. Iron Sky kommt aber erst 2016.
Kommt der, ich dachte 15.
Nee, 2016.
No! Ach Mann.
Herr Martinsen freut sich auf Star Wars und Star Wars. Das ist eine gute Voraussetzung Star für dieses Wars. Jahr, weil dieses Jahr gibt es Gerüchte, dass dieses Jahr noch ein Star Wars-Film rauskommen soll.
Ja, man munkelt, ja, da soll sowas kommen.
Es ist auch vielleicht interessant zu wissen, jetzt ist gerade Marvel eine neue Star Wars-Comic-Serie gestartet.
Oh, okay. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich mich auf den neuen Star Wars Film wirklich freue. Ich will ihn sehen und dann kann ich, also ja, ich will ihn unbedingt sehen. Ich weiß noch nicht, ob mir der gefällt. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich mich davon wirklich wieder so von diesem Hype Train damit nehmen lassen will. Scheiße, Iron Sky kommt wirklich erst 2016. Aber ob ich mich von dem Hype-Train jetzt wirklich so mitnehmen lassen will oder nicht, ich will ihn sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall definitiv im Kino schauen. Einfach schon mal aus dem Grund, weil ich alle anderen Star Wars-Filme jetzt auch schon im Kino gesehen habe. So, der Vollständigkeit halber. Und ja, aber so richtig freuen. Also mal gucken, was sie damit machen. Und wenn der Film jetzt wirklich gut wird, dann freue ich mich vielleicht auf den nächsten. Aber so richtig drauf freuen, mal sehen. Weil es gab ja Episode 1 bis 3 und die waren irgendwie nicht so toll. Fand ich.
Ja, suboptimal. Erik pustet ins Mikrofon, dann sag ich mal meine Filme.
Es klingt ja nicht so, als wenn der Erik irgendwas sagen wollte, wenn er uns schon ins Mikrofon pustet.
Er überlegt wahrscheinlich noch.
Nee, ich wollte eigentlich bloß das Gesagte vom Angbor kurz kommentieren. Über die Teile 1 bis 3 Filme. Aber da wollten wir eh nochmal drüber reden.
Ich glaube, darüber sollten wir gesondert nochmal reden. Aber kurz, wie hast du die Star Wars-Filme gesehen? Also hast du erst die alten gesehen und dann die neuen oder andersrum?
Ich habe die halt in der Reihenfolge gesehen, wie es sie storytechnisch sich gehören.
Wie Gott sie schuf.
Ich habe Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 gesehen.
Ich glaube, ich habe sie auch so gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe als kleines Kind den ersten gesehen, also Phantom Menace, und dann mich so hochgearbeitet.
Nee, ich habe damals wirklich erstmal prinzipiell wirklich im Fernsehen irgendwie Star Wars 4 bis 6 gesehen. Und fand das unglaublich toll und knolke und whatever. Hab mir dann im Kino nochmal diese sogenannte Special Edition, also wo sie quasi Special Effects quasi abgedatet haben. Und die fand ich immer noch toll, auch wenn es selbst da bei den Hardcore-Star Wars-Fans irgendwie Leute gibt, die rumningeln und keine Ahnung. Und fand aber jetzt so von dem Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass einfach der Impact, dass ich dann halt auch älter gewesen bin und so, der Impact ist halt irgendwie nicht mehr derselbe gewesen. Ich glaube, das macht wirklich einen großen Teil dabei aus.
Er hat Impact, dass ich einfach, gesagt.
Ja, jetzt brauchen wir einen lachenden Holgi, haben wir keinen. Ja, ich weiß nicht, mich haben vor allem die Figuren wahrscheinlich an der Zoo mitgerissen. Ich meine, hey, Darth Vader, das war halt der Ober-Fucking-Badass. Und dann gab's halt noch zu dem Darth Vader den More-Badass, der dann halt quasi der Imperator gewesen ist. Und dann es war halt ich weiß nicht, ich fand die zwei halt so unglaublich schlecht,
obwohl ich in der Nachsicht über die ersten drei Teile die Strategie und einfach alles was der Palpatine an feinfühligen Taktiken und Scheiß rausmacht und ja, das finde ich schon auch ziemlich perfide.
Ja, schon. Ich fand die Filme jetzt von der Story her, fand ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich fand die einfach vom...
Er schafft es ja quasi im Lauf der drei Filme, die Demokratie gegen sich selbst zu drehen.
Ja, klar. Ich fand prinzipiell das halt vom rein filmemacherischen her, also vom cinematografischen her, einfach teilweise unglaublich schlecht.
Aber teilweise war es halt auch ziemlich gut. Zum Beispiel die Kampfszenen und die Laserschwerte. Ja,
ich hab die Laserschwert-Fight oder den Laserschwert-Fight zwischen Count Dooku und Yoda. Ich hab den gefeiert. Ich fand den so geil damals im Kino. Ich bin aus dem Kino raus, da habe ich mir so gedacht, boah, das ist der Scheiß. Aber die ganzen Filme als Komplettes betrachtet, warum muss es zum Beispiel unbedingt Jar Jar Binks geben? Das war halt nochmal so dieser extra Comic Relief, der ja sowieso in den Star Wars Filmen sowieso schon existiert hat, einfach mit C-3PO und R2-D2. Aber da dann nochmal einen noch dümmeren Charakter draufzusetzen, musste das unbedingt sein. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das sind jetzt keine Filme, die ich jetzt als abgrundtief schlecht oder unglaublich schlecht abstufen würde. Aber ich finde, ja gut, es mag vielleicht auch irgendwie das Alter sein, dass ich die alten Filme halt in einem sehr viel jüngeren Jahr gesehen habe. Dass ich halt einfach die alten irgendwie mehr mag. Ich mag vielleicht auch die Schauspieler mehr, weil ich halt mit Luke und Leia und Han Solo und Chewbacca und so aufgewachsen bin. Wie sich hat, es kann ein bisschen Verklärung sein.
Ja. Aber darüber können wir ja später nochmal ausführlicher reden.
Sollten wir sehr viel ausführlicher drüber reden. Dann kriege ich endlich mal meinen eigenen Star Wars Rant. Geil!
Wir können ja dann so gegen Ende des Jahres mal so eine Star Wars Special Folge machen.
Ja! Das können wir ja machen, können wir wirklich machen, wenn wir dann ja, wahrscheinlich.
Die lange Nacht der Star Wars Pessimisten.
Alle, ja genau. Mhm. Wenn wir dann sowieso alle dann quasi die erste quasi neue Episode dann wieder gesehen haben.
Live aus dem Kino.
So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Was ist denn in der Podcast-Szene so passiert diese? Moment. Was ist denn in der Podcast-Szene dieses Jahr so passiert?
Scheiße, ich bin. Sehr viele Untote.
Mhm. Ja. Sehr viele beendete Projekte, die dann doch wieder da waren auf einmal.
Ja, eigentlich nur eins, aber ein großes halt.
Keiner hat.
Ah, wir haben erwartet. Unseren Gast für Star Wars Special.
Dass NSFW wieder so da ist. Ich hatte es schon so die ganze Zeit so im Hinterkopf, ja, da kann man ja nochmal drüber reden, dass NSFW jetzt weg ist und. Ja, aber ist ja wahrscheinlich nur so halbtot, wie die Hörsuppe treffend beschrieben
wird. Naja, also es wird wahrscheinlich so ein Eventformat werden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, wieder regelmäßig Folgen zu produzieren, sondern wenn sie sich mal irgendwie auf dem Kongress oder vielleicht auf der Republika treffen, ich glaube eher Kongress, Camp. Oder vielleicht auf dem Camp, genau, dass es da mal ein Dings geben wird. Aber ich glaube nicht, dass es regelmäßig da Folgen geben wird, aber ich finde es auch gut, dass es so etwas Spezielles bleibt, so worauf man sich freut. Es ist wie keine Ahnung, wie was zählt nur alle Jubeljahre auf irgendwie Sonnenfinsternis. Mhm. Wenn sich der Holgi vor den Tim schiebt oder umgekehrt. dann versammeln wir uns alle und sonnen uns im Glanze ihres Podcasts.
Ihres Ficklichts. Genau,
im Glanze des Ficklichts sonnen wir uns und beten es an. Und was ist noch passiert? Ich hab ein paar Projekte eingestellt.
Ach so, ja, jetzt können wir wieder diese Hommage bringen. Weil was dieses Jahr noch passiert sind wir. Wir haben letztes Jahr angefangen zu podcasten.
Stimmt.
Die Kulturpessimisten.
Genau. Kulturpessimisten sind aus der Taufe gehoben worden.
Ja.
Wir sind sehr erfolgreich. Wir haben, wie ihr es vielleicht bemerkt habt, schon die 10. Folge, eigentlich die 12., wenn man unseres zahlreichen Specials mit einrechnet.
Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gäste mittlerweile.
Genau. Wir haben die kompletten Quasselstrippen und Fouilletöne abgehakt.
Mhm. Da bin ich sehr stolz.
Wir hatten auch schon jemanden von der Freakshow dabei. Wir haben uns ganz gut gemacht. Mhm. Wir haben auch einen sehr aktiven, also das war am Anfang nicht so, dass wir so einen aktiven Chat haben. Es sind zwar nur 3, 4 Leute, aber die sind sehr aktiv, das finde ich sehr schön.
Mhm. Und vor allen Dingen ist der Stein unseres Anstoßes mit da. Der Herr genau, Martinsen ist ja dran schuld, dass es uns überhaupt erst gibt.
Der Spiritus Rector. der geistige, der angegeistigte Vater. Mhm. Was ist denn noch so in der wir haben was vergessen. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, über Sendegeld zu reden. Aber das passt jetzt auch ganz gut in die Podcast-Szene rein. Das wollten wir eigentlich unter dem Social-Media-Bereich abdecken. Aber Ende des Jahres hat sich was Neues, ein Licht hat sich aufgetan, aus dem Grab von App.net erstieg der Phönix, der da hieß Sendegate, nämlich die wunderbare Claudia und der wunderbare Ralf und der Giga Linux, also Leute, die wir schon in diesem Podcast gelobt haben, loben wir jetzt wieder, denn sie haben ein Forum. Mhm. Nein, es ist kein Forum, wir dürfen es nicht Forum nennen, eine Diskussionsplattform.
Was ist denn ein Forum anderes als eine Diskussionsplattform?
Call it Forum.
Don't call it Forum. Ernsthaft?
Ja, der Tim mag das nicht.
Ach komm. Bloß weil das Tim nicht mag. Ich meine, im Endeffekt ist es ein Forum. Ich bewege mich in Online-Foren schon quasi mein halbes Leben. Und
ja, das tun ja Claudia und Ralf auch. Also muss man so ein bisschen sagen, Claudia und Ralf sind nach eigener Aussage Forumsmenschen. Und lieben es, Forum zu machen, zu betreuen und es einfach, sie mögen Community Management.
Habe ich auch lange Jahre gemacht, also ich war da irgendwie auch Administrator bei irgendwelchen.
Und das ist sehr schön dort. Also es ist eine sehr schöne Plattform, wo sehr zivilisiert über Dinge diskutiert wird. Und wir haben sogar einen Sendegate-Promi bei uns im Podcast, nämlich der Erik ist offiziell Stütze des Forums.
Ja. Ernsthaft?
Ja, er wurde so
von Ralf dazu tituliert.
Genau.
Sehr schön.
Weil er sehr viele erfolgreiche Threads gelauncht hat, die doch sehr ausschweifende Diskussionen angestoßen haben. Also so wie man mehr Aufmerksamkeit für Podcasts generiert, wo dann sehr, sehr tiefgreifend diskutiert wurde, was ich sehr schön finde. Also
das ist genau das, was man eigentlich in einem Forum haben will. Ne?
Genau, und es ist eine sehr schöne Diskussionskultur. Also es gibt keine Trolle, keine Hater, keine animierten GIFs, keine drehenden Baustellen-Symbole, es ist sehr clean, sehr benutzbar.
Und es ist auch nicht mehr so wie das, was Tim sonst immer an Foren extrem kritisiert, dass man riesige Avatarbilder hat und extrem viele Redundanzen und kaum Inhalt.
Was ich sagen muss, es ist unglaublich gut durchsuchbar. Einfach schon mal aus dem Grund, weil es gewisse Sparten gibt, ne? Zum Beispiel Technik-Fu oder Audio oder Themen oder PR oder bla. Wobei ich sagen muss, ja, das ist halt so ein Podcaster-internes Ding, also wo sich Podcaster halt einfach anmelden und miteinander kommunizieren können.
Es gibt aber auch Hörer, die da sehr aktiv sind.
Echt?
Ja.
Okay.
Es gibt Leute, die das Podcasten haben, sich sehr aktiv im Forum tummeln.
Okay, finde ich gut. Weil man dann halt quasi seine Zielgruppe mal interviewen kann, also beziehungsweise seiner Zielgruppe, seiner potenziellen halt einfach zuhören kann.
Mhm.
keine schlechte Sache.
Ja. Und das mit diesem, wie kriegen wir Hörer zu Podcasts, war ja auch, begründet sich ja auch etwas in einem Podcast-Thema, was letztes Jahr war. Und das war halt der unsägliche Podcasts und die Nische-Artikel.
Redest du jetzt von, wie kriegt man Hörer zum Podcast, also zum Hören oder zum Podcasten?
Zum Hören.
Zum Hören.
Ah, okay.
Also da gab es ja diesen Sommer diesen, war das der Spiegel, der den unsäglichen Artikel geschrieben hat?
Der war ja nicht so unsäglich. Also der Artikel war für die Verhältnisse eigentlich ganz nett.
Also er hat Podcasten als Entschuldigung. Er hat Podcasten als
die ewige Thema. Nische bezeichnet.
Es ist doch mal interessant, dass mal ein Artikel über Podcasts in Spiegel Online kommt, was immer noch eine sehr wichtige Webseite in Deutschland ist. Das lesen ja, auch normale Menschen.
Genau. Er hat das Thema Podcast, also als quasi Plattform, das machen Leute prinzipiell erstmal aufgenommen. Ja, nett. Aber das mit der ewigen Nische. Also ich muss sagen, ich habe mir den Artikel durchgelesen und habe mir dann so gedacht, so, ja, but I like my niche.
Das ist halt, ihr dürftet diesen armen Menschen auch nicht zu hart ins Gericht nehmen. Man braucht halt für einen interessanten Artikel ein Narrativ, auf das man sich stützt. Und er hat sich jetzt halt das Narrativ Nische genommen, womit er seinen Artikel aufzieht. Und dass es sich da jetzt so eine harte Diskussion drum entwickelt hat, das konnte er auch nicht ahnen.
Ja, was ja aber eigentlich
gut ist, weil ein Westenwest voller verrückter Menschen und Zwangsdialektiker sticht, die alles ausdiskutieren müssen.
Wobei ich ja Diskussionen als solches und eben solche anzustoßen jetzt prinzipiell für einen Artikel auf Spiegel Online jetzt erstmal keine schlechte Sache finde. Vor allem, wenn sie dann eben...
Nee, schlecht war es nicht.
...auch aus der Plattform, also Spiegel Online als solches, ausbrechen. Und dann Menschen halt außerhalb von der Plattform drüber reden, ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil das ist ja eigentlich genau das, was du auch als Medium haben willst. Und ja, wie gesagt, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, so zu diesem Narrativ, so Nische und bla. Und muss man da jetzt unbedingt raus? Es gibt den einen oder anderen Podcaster, der halt meint, dass oder meint, dem dann halt nachlaufen zu müssen, eben aus der Nische rauszuwollen. Und ich sag mir dann halt immer wieder so, warum? Ich habe echt Spaß dran an den Sachen, die ich mache, die ich als Podcaster mache und als Podcaster eben auch publiziere. Und warum zum Teufel? Ich muss sagen, ja, Hörer haben ist alles eine tolle Sache und es ist alles toll und schön. Aber ich glaube, ich würde einen Teil von mir selber verraten, wenn ich mich daran ausrichten würde, was die meisten Hörer bringt. Weil dann würde ich was komplett anderes machen als das, was ich eigentlich will. Und darauf habe ich eigentlich keinen Bock.
Ja. Ich finde jetzt auch, die Diskussion war ja schon ausdiskutiert. Also wer das nachlesen möchte, kann sich ins Sendegate begeben. Ich glaube, da wurde schon jeder Standpunkt genügend dargelegt. Und jeder kann sich seine eigene Meinung machen. Ich glaube, so der generelle Tenor ist doch auch, dass wir alle Nische toll finden und dass wir gar nicht hier weg wollen und dass die Leute gefälligst zu uns in die Nische kommen sollen.
Ein Standpunkt, den ich noch bringen kann, ist vielleicht, ja, hohe Hörerzahlen, schön und gut, aber lieber weniger Hörer, so einen harten Kern, der wirklich Community betreibt. Und mir ist ein Herr Martinsen lieber als 1000 Hörer, die nichts machen.
Unterschreib. Punkt. Ja, wie gesagt, ich mache den ganzen Scheiß einfach nicht aus dem Grund, dass mir unbedingt 100.000 Leute zuhören, sondern es einfach aus dem Grund, weil es halt raus muss und weil ich mich gerne über Dinge unterhalte, über X unterhalte und gerne drüber spreche und vielleicht höre ich mich auch selber ganz gerne ein bisschen reden.
Was?
Ja, schon.
Das ist ja, doch hier falsch.
Oh Mist, ich muss weg. Nee, aber ja, ich rede halt einfach gerne über Dinge und das mache ich halt hier. Und wenn es Leute gibt, die das wirklich interessieren und die das gerne hören, ja, Herrgott, dann ist das halt so. Und ja, hey, da freue ich mich drüber. Aber ich wäre garantiert meine Formate, so wie ich sie mache, jetzt nicht unbedingt an irgendeinen Hörerwunsch anpassen, weil wozu? Weil, genau. Ich meine, weil ich dann ab irgendeinem Punkt irgendwie irgendwo einen Spaß dran verliere, mich da irgendwo anzupassen. Ich meine, anpassen muss ich mich auf Arbeit und überhaupt mein ganzes Leben ständig mit den Sachen, die ich mache. Und das, was ich hier jetzt mache und was ich hier jetzt in irgendwelche Mikrofone quatsche, das ist halt einfach meine Freizeit. Und da will ich nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen müssen. Und da will ich nicht unbedingt irgendwas machen, was ich nicht machen will. Sondern da mache ich eben genau den Kram, den ich machen möchte. Und das ist eben genau das, was ich gerade tue. In Mikro quatschen und meine Meinung halt kundtun. Und ob sie halt hören will oder nicht, das ist dann halt deren Entscheidung.
So, dann kommen wir noch mal kurz zu beendeten Projekten dieses Jahr. Und da ist noch gravierend, finde ich, die Wikigeeks, die von uns geschieden sind im 2014. Und wo da irgendwo am Horizont ein neues Projekt wartet, aber so genaues weiß man da immer noch nicht. Und die Waterkant ist auch gegangen.
Genau. Ja, der haben
und wir die auch.
Seine Projekte schneller als manche ihre Unterhosen wechseln. Also da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Also der Herr Martinsen Graveyard, der verdient ja einen eigenen Podcast.
Ja. Ich mochte ja die Spielbälle eigentlich. Die haben so einen schönen Metablick auf die Bundesliga gehabt, aber gibt's ja leider nicht mehr.
Ich glaube, dafür interessiere ich mich, glaube ich, generell zu wenig für Fußball, um das wirklich richtig gut finden zu können.
Auch wenn ich mit dem einen Podcast-Member da eher so Reibungspunkte hatte, aber das soll es ja auch geben.
Das muss es geben. Weil ich meine, wenn du keine Reibungspunkte hast, ey, warum sollst du den Scheiß dann anhören, wenn die dir die ganze Zeit bloß nach irgendwie, ja, deinem Maus sprechen.
Ja.
Also, wenn du dich nicht dran reiben kannst und dich nicht auch über bestimmte Sachen dran aufregen kannst, ich meine, dann brauchst du ja eigentlich bloß irgendjemanden, der dir die ganze Zeit Honig ums Maul schmiert und
so. Wozu? Ich möchte kurz, okay, das können wir aber ganz kurz abhandeln, was ist in der Politik passiert, aber ich glaube, da reden ganz so viele viel Leute Scheiß drüber, dass wir das gar nicht unbedingt machen müssen.
Ich muss noch mal eine Sache noch mal betonen, weil es halt auch so ein bisschen in unserer kleinen Entstehungsgeschichte, weil wir ja teilweise wirklich als inoffizieller Nachfolger von NSFW
mal
bezeichnet wurden. Ja, wir wurden wirklich so bezeichnet, wir als Kulturbesitzer.
Damit würde ich mich nicht wirklich...
Ich will
mich damit... Außerdem
sind wir drei Leute, das geht gar nicht auf. Die Schmalzstuhlen sind doch...
Die Spuren und Schuhe, in die wir oder Fußstapfen, in die wir da treten sollten, damit sind zu groß. Aber trotzdem muss man so als honorable Menschen einfach nochmal das neue NSFW vom 31C3 nochmal nennen, weil war halt einfach eine tolle Sendung, war ein toller Podcast und so als in 2014 quasi gestorbene Podcasts, die dann trotzdem nochmal einen rausgehauen haben, finde ich passt noch mal zum Thema.
Gut, okay, dann kommen wir jetzt zu den allezeit beliebten, obwohl eins könnte ich euch noch fragen. Was habt ihr denn dieses Jahr so gelesen, also an Büchern?
muss man wissen, letztes Jahr 2014 habe ich wirklich dieses muss man wissen von den Waschkaus und dem Bardo gelesen. Habe ich, was mir sehr, sehr selten passiert, wirklich in einem Zug durchgelesen. Und dann am zweiten Tag habe ich mir dann noch Zeit genommen, also das Addendum, also diesen Anhang mit diesen ganzen Quellenverweisen zu lesen, die wirklich da einen großen Teil ausgemacht haben, die aber sehr, sehr interessant gewesen sind. Und ansonsten bin ich nicht zum Bücherlesen überhaupt nicht gekommen.
Also
10 Hörbücher auch?
Ja.
Dann habe ich jede Menge gelesen. Was ich vielleicht euch ans Herz legen möchte, was kennt ihr wahrscheinlich schon, The Martian von Andy Weir. Das ist ein Buch über einen Astronauten, der auf dem Mars gestrandet ist und sich dort ums Überleben MacGyvern muss.
Also quasi die Vorgeschichte von Red Planet.
Genau, also es ist einfach, was machst du, wenn du mit sehr begrenzten Vorräten und sehr begrenzten Mitteln keiner Kommunikation jeglicher Art auf dem Mars gestrandet bist.
Klingt so
und
interessant.
Das ist so gut gemacht, weil man wirklich realistisch durchgearbeitet hat, okay, was machen wir, welche Technik ist bis dahin vorhanden auf dem, dass, also es gibt Mars-Missionen und der wurde halt irgendwie durch einen Unfall aus Versehen zurückgelassen und findet sich halt alleine, also er wacht auf, sein Anzug schlägt leckt, er liegt quasi blutend auf dem Mars und das ist halt einfach ein Buch, das hört man in einer Nacht durch oder liest es in einer Nacht durch, weil es so spannend ist und so toll erzählt und so lustig erzählt. Das ist einfach schön. Kann man nur empfehlen. Was habe ich denn noch? Klar, hier John Scalzi, aber das ist alles schon im Spoiler-Alert erwähnt worden. Also ich würde sagen, wenn ihr ein Buch lest dieses Jahr, dann sollte es The Martian sein.
Ich muss ja prinzipiell sowieso sagen, dass, glaube ich, der Christopher von uns
der mit so der meisten rein, Freizeit ist.
Das vielleicht nicht mal, aber das einfach das von der reinen Medienkonsum. Also der macht irgendwie, du guckst irgendwie Comics, du hast Bücher, du hast irgendwie haufenweise echt sau viele Filme und davon bist du.
Ich bin halt ein fauler Student.
Stimmt, du bist ja ein fauler Student, genau. Du lebst da quasi auf meine Kosten, der ich ja quasi ehrlicher Steuerzahler bin, ne?
Nee, ich versuche halt up to date zu bleiben. Man muss ja wissen, was die Kids heute so mögen.
Die coolen Kids. Ja. Ja. Also du willst ja nicht wissen, was die Kids gehören, sondern du willst natürlich wissen, was die coolen Kids so schauen. Und, Das habe ich ja eh schon lange aufgegeben.
So. Nee, ich finde das einfach cool, also ja. Ich mag halt viele Dinge.
Ja, geht mir genauso. Ich habe halt was
mittlerweile. Du verdienst halt sehr viel Geld dafür.
Unsummen, genau. Demnächst geht's dann halt mit eigener Villa dann und so, ne? Nee, okay. So viel verdiene ich nicht, aber ich finde meinen Job trotzdem cool. Also, so prinzipiell. Okay, klingt nach einer Themenüberleitung.
Ja, das wollte ich jetzt gerade machen.
Wir haben über Konsum gesprochen haben.
Ich wollte mal kurz noch ins Gehört reingehen und da habe ich bei mir dieses Mal zwei Sachen im Angebot. Und das erste ist die wichtige Folge von Nirvana, die mir so extrem gut gefallen hat. Und zwar, das war Guerilla Wichteln, weil letztes Jahr gab es ja offiziell keinen Podcast Wichteln. Also haben sich einfach der Hirnblockade der Fletcher Pierce und der Faltrian hingesetzt und gesagt, ist uns erstmal egal, wir machen jetzt trotzdem was für einen Podcast, den wir gern hören und haben dann halt den Nordwarner-Podcast bewichtelt. Und da ist eine extrem gute, abschweifende Sendung rausgekommen. Den Hirnblockade kann man ja auch immer empfehlen, alles was er so macht. Zum Beispiel auch der Troja-Alert vom Kongress war wieder ziemlich gut. Und mein anderes gehört, muss natürlich sein, die letzte Folge der Quasselstrippen.
Die habe ich auch gehört.
Ich auch. Aber ich weiß gar nicht mehr, was drin vorkam.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Quasselstrippen. Ich muss aufpassen, ich nenne das gerne Kisselstrappen. Ihr habt es ja auch so unglaublich gelobt. Dafür nochmal auch offiziell danke. Ich hoffe mal, dass wir die hohen Erwartungen, die an uns gesetzt werden, so als Podcast, da wirklich 2015 irgendwo erfüllen können.
Wann habt ihr eigentlich angefangen, die Quasselstrippen zu hören?
Bei mir ist es halt gut dokumentiert, dass ich mindestens seit Folge 17 dabei bin.
Okay.
Wann das war, weiß ich auch nicht.
Ich bin seit Jahreswechsel zu 2013 dabei.
Ich bin ja da mehr so ein Gelegenheitshörer, wenn dann halt mal eine Sendung dabei ist, die ich wirklich gerne hören möchte. Ich schaff's einfach nicht, die Strippen dauernd zu hören. Einfach aus dem einfachen Grund Zeit. Welche Sendung ich aber wirklich hervorheben möchte, ist halt die über Pink Floyd, die ist unglaublich gut. Also wenn man wirklich so ein bisschen Pink Floyd-Fanboy ist, so wie ich halt, dann ist die Sendung so unglaublich toll.
Glaube, ich muss mal hier noch ein paar Befürchtungen hier, die im Raum stehen, ausräumen, also wegmachen. ich werde euch natürlich weiterhören. Das ist doch, da gibt es doch gar keine Frage.
Aber halt nicht aktiv, sondern nur Post- und Pre-Show.
Doch, genau. Auch aktiv.
So, so. Die ach, guten Teile, die Filetstückchen.
Jetzt machen sie wieder Sendung, da schalte ich ab.
Ja, genau. Das ist ja auch übelst sinnvoll.
Ja, bei mir ist es halt gerade, also ich glaube, die Strippen oder die Feuilletöne, wie sie dann jetzt ab demnächst heißen oder ab jetzt heißen, ist auch so ein Podcast, den möchte ich eigentlich live hören und da vielleicht sogar so ein bisschen aus dem Chat raustrollen, was ich gerne mache. Und das ist halt einfach von der Zeit so unglaublich ungünstig. Ich muss dann am Sonntag immer schon zeitig aufstehen und es geht sich mit meiner Realität irgendwie nicht so richtig zusammen. Mhm. Aber trotzdem ein toller Podcast. Also yeah. Von mir noch ein gehört, was mir jetzt sehr, sehr positiv aufgefallen ist, lustigerweise in den letzten paar Stunden, ist der Frind, den der Holgi zusammen mit dem Thomas, wie heißt er, mit seinem Politik...
Brandt.
Gemacht hat Brandt. Über Thomas Brandt, genau, über Pegida. Fand ich sehr, sehr gut. Also ist wieder mal überhaupt, also eigentlich
will die Folge hat mir ja ein wenig Angst gemacht, weil er hat ja ein Zukunftsszenario projiziert, wo 2018 Lucke Bundeskanzler wird.
Oh, ich will das nicht. Aber
das
ja,
ist gar nicht mal so unrealistisch, so wie er es darstellt.
Das ist genau der Punkt, den ich daran so schlimm finde. Aber ja, ist auf jeden Fall auch eine Podcast-Episode, die man sich da so quasi mal mit anhören will. Weil ich meine, überhaupt die ganzen Politik-Sachen, die Holgi da mit Thomas Brandt macht, die sind unglaublich gut. Ich sag mal so, in vielen Sachen finde ich meine eigene Realität so oft wieder. Zum Beispiel ging es halt drum so, ja, und was war's gleich? Wandern im Sozialen oder Wandern in Soziotopen, also das heißt, dass du im Prinzip aus deiner eigentlichen Klasse, in der du bist, ausbrichst und dann halt quasi aufsteigst in eine andere und bla bla.
Ja, soziale Mobilität heißt das.
Genau, soziale Mobilität, so hieß das. Genau.
Ja, ich pass halt auf, ich mache mir Notizen.
Oh, ach, du machst ja sogar Notizen. Also ich höre das meistens. Aber ich hab mich da dann doch in einigen Sachen doch sehr, sehr wiedergefunden. Kann man sich echt anhören, wenn man da ein bisschen Interesse hat. Also prinzipiell ist eigentlich mehr eine Podcast-Empfehlung, wirklich Frind Politik. Wie heißt das?
Politikunterricht.
Politikunterricht, genau, das war das Wort, Unterricht.
Aber sie machen auch Folgen, die ich glaube ich nicht im Politikunterricht sind. Ich glaube, diese Pegida-Folge war jetzt kein Politikunterricht.
Stimmt, ja auch länger. Stimmt, aber davon mag
ich zum Thema.
Ihr wollt euch also anhören, was Holgi damit
gemacht hat. Ja, aber habt doch ihr alle, ich kenne euch doch, ihr habt doch ihr alle hier den Frind komplett Stream abonniert.
Hab ich tatsächlich.
Ja, siehst natürlich. Du, der Chat wahrscheinlich auch, also
das wird
wahrscheinlich kein Problem sein.
Genau. Ach, ich habe noch, ja stimmt, ich sehe gerade, ich habe ja bei gehört, habe ich ja noch gesehen, um da noch mal kurz eine Überleitung zu bringen.
Hast du noch was gesehen?
Ich habe einen unglaublich tollen YouTube-Kanal gefunden, zu dem ich wahrscheinlich dann auch irgendwann noch einen Link raussuche, der schon nur zwingen. Der nennt sich Testet. Das sind unter anderem... Testet?
Testet. Ja, das ist okay, schon gut.
Ja, das sind unter anderem Adam Savage und Jamie Heineman, die ja dem einen oder anderen vielleicht daher was sagen sollen, dass eben diese Hauptmoderatoren von den Mythbusters gewesen sind.
Eine hohe wissenschaftliche Instanz, wie sie bei methodisch inkorrekt genannt werden.
Ja, unbedingt. So, wir probieren was, irgendwie so einen Mythos und dann probieren wir halt so lange, bis es geht. Vor allem, wenn es irgendwo explodiert oder hochgehen kann. Fand ich ja damals schon irgendwie eine unglaublich geile Sendung. Und die haben halt auf, ich glaube, das geht eigentlich ursprünglich von ein paar anderen Leuten aus. Die haben aber halt so einen niedlichen Video-Podcast-Plattform-Channel irgendwas da so auf YouTube, die halt wirklich echt massiv verschiedene Sachen abdecken, angefangen von Diskussionen über Filme, die wir ja jetzt auch nicht unbedingt ganz fern sind, über, sag ich mal, Maker-Geschichten, also sprich 3D-Printing, irgendwie, wir machen uns Filmprops nach und solche Geschichten. Bis hin zu irgendwelchen Nerd-Conventions, wie jetzt irgendwie Comic-Con und Cosplay und ich meine, der Adam Savage, der macht sich da einen riesengroßen Spaß draus, auf irgendwelchen Conventions rumzulaufen, mit irgendwelchen Kostümen. Normal kann er nicht mehr rumlaufen, weil dann wird er ständig angequatscht. Und deswegen sucht er sich dann halt entsprechende Kostüme, in denen er halt nicht erkannt wird. Dann ist aber auch ein riesengroßer Fan davon, sich irgendwelche Filmprops nachzubauen, wie, was weiß ich, irgendwie die Knarren von Blade Runner oder solche Sachen. Ja, ist ein toller Channel, sollte man mal reingucken. Nennt sich wirklich Tested. Ich bin ja selber erstaunt, dass der Channel irgendwie noch nicht besetzt war als Name. Die haben sowas wie eine Art Videopodcast. Der nennt sich Still Untitled. Was ich auch irgendwie einen ziemlich geilen Namen finde. Und die sind halt echt unglaublich cool. Das ist halt dann in der Hauptsache eben Adam Savage noch mit zwei anderen Typen, die ja, auch ziemlich cool drauf sind. Halt nicht ganz so populär oder bekannt wie eben Adam Savage. Und kann man mal reinschauen, wenn man denn geneigt ist und da sich irgendwie sein Horizont zum Beispiel über Waffen in Blade Runner zum Beispiel erweitern möchte.
Oh ja, Waffen in Blade Runner.
Übrigens, ein unglaublich guter Film, also Blade Runner, jetzt als solcher.
Ja. Wird ja auch ein Remake geben.
Nein!
Aber von Ridley Scott.
Ja, schon, aber...
Apropos Ridley Scott.
Ja, schon, aber nee, Moment, lass es mich noch kurz, aber es wird ein Remake werden und es wird halt auf... Es wird auf aktuelle Vorlieben der Kinoseher angepasst und an der Stelle kotze ich schon, weil der Film halt für aktuelle Kinoseher Vorlieben nicht mehr passen wird.
Soll ich jetzt euch mal erschrecken?
Ja.
Ich habe Blade Runner nie gesehen.
Dann hol das bitte irgendwann, wenn du mal Zeit hast, während deiner 100 Filme dieses Jahr, die du ja unbedingt schauen willst, dann sollte Blade Runner auf jeden Fall mit unter diesen 100 Filmen sein. Das ist ein toller Film. Willst du sehen?
Gut. Und dann, wir haben doch einiges vor. Wir müssen etwas...
Was?
Müssen wir? Sputen. Wir haben noch was Großes.
Ja, wir haben... Großes vorhaben wir
nämlich. Ich würde fast sagen, dass wir vielleicht das Große nochmal in eine Dings, also nicht extra... Sendung, sondern nochmal einen Special austoßen, also wo wir bloß das machen.
Nee, das machen wir jetzt noch. Das ist.
Es kommt jetzt die paar Minuten
machen wir jetzt noch durch.
Nee, aber eigentlich haben wir ja noch was anderes Wichtiges jetzt erstmal auf der Agenda stehen, was ich eigentlich auch nicht so unter den Tisch fallen lassen wollte. Da wir jetzt gerade bei dem Thema YouTube und Videochannels schon sind und da passen ja gerade mal noch die Herren. Oh, wieso mag der jetzt wieder nicht? Ich habe das Fenster doch ausgewählt.
Also die heißt
einmal Rocket mit Profis
TV. Ja. Und wir haben schon in diesem Podcast drüber gesprochen und erklärt, wer die sind. Und wenn ihr das jetzt nicht wisst, dann geht jetzt einfach ins Archiv und hört euch die Folge nochmal an. Mhm. Weil dieser Podcast muss komplett gehört werden. So wie Logbuch Netzpolitik muss auch dieser Podcast in allen Folgen. Ist ein Gesamtkunstwerk.
In seiner vollen Gänze.
Genau.
Ja, also wir haben zwar schon erklärt, wer es ist, aber wir haben ja noch nicht drüber geredet, wie denn jetzt der Channel-Start so abgelaufen ist. Und
genau. Ja. Also um die Geschichte etwas zu vervollständigen, seit wir das letzte Mal drüber geredet haben, hat sich einiges getan. Mhm. Game One wurde leider nach 307 Folgen überraschend, kann man auch schon so sagen, und auch ziemlich fies eingestellt. Also es kam dann die Meldung kurz vor Ende des Jahres, es wird keine weiteren Folgen von Game One geben.
Es kam die Meldung, es wird vorerst keine weiteren Folgen geben. Was aber eigentlich so das quasi Todesurteil für eine TV-Serie einfach ist.
Es kam über die, als die Rocket Beans noch die Gewalt über ihre Social-Media-Kanäle hatten, also es war halt gemeldet, es kommen keine weiteren Folgen. Und dann haben sie noch prompt den Zugang zu Facebook und Twitter-Kanal von Game One weggenommen und ihr übliches PR, bla bla,
bla bla, bla bla, reingeschissen.
Um die Leute halt nicht davon abzuhalten, diesen Kanal zu entfolgen. Wahrscheinlich, weil es nächstes Jahr mit Elton wiederkommt. Ich weiß es nicht.
Oh mein Gott, nein, das will ich nicht sehen. Aber davon mal abgesehen, ganz ehrlich, so mit dem Ausblick, was der Dinge, die da jetzt quasi mit den Raketenboden weitergehen sollen. Ich bin eh schon seit wahrscheinlich sehr viel länger als ihr von diesen Typen, die da irgendwie wirres Zeug in irgendwelche Kameras und Mikrofone quatschen. Haben wahrscheinlich schon.
Clubs gespielt.
Also als die noch in kleinen Clubs, nämlich NPC Europe, bespielt haben. Ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin ehrlich gesagt nicht böse darum, dass Game One jetzt eingegangen ist als Sendung, weil die Typen jetzt momentan was am Start haben, über das wir jetzt eben jetzt gleich reden werden, nämlich das Rocket Beans TV, was ich unglaublich gut finde.
Was nur mal so zum Kontext vielleicht, ein 24/7 Fernsehsender auf Twitch
ist. Es wird auf jeden Fall erstmal, nennen wir es noch nicht Fernsehsender, aber es wird 24/7, also soll irgendwann mal werden.
24/7. Naja, sie haben Vollprogramm, also das kann man schon als Sender nehmen.
Ja, schon. Aber es ist halt, was das eigentlich Geile an der Geschichte ist, ist halt, sie versuchen wirklich das, was ein normaler Fernsehsender jetzt halt über irgendeinen Äther, über irgendeinen Kanal macht, wirklich auf das eigentlich 22. Jahrhundert zu applizieren und zu sagen, hey, wir haben dieses Internet, wir können uns keinen Scheißsender leiten.
Die Fernseh ist doch hängt noch im 20. Jahrhundert und die sind jetzt im 21. Jahrhundert angekommen.
Hm. Ja, und genau das versuchen sie. War ja früher bei Giga immer so ein bisschen der Punkt. Bei Giga waren sie eigentlich viele Jahre zu zeitig gewesen. Deswegen hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann hatten sie irgendwie Game One und das hat irgendwie funktioniert ein paar Jahre, aber jetzt auch nicht so richtig. Und jetzt machen die eigentlich genau das Richtige. Die sagen, wir scheißen drauf, ob wir über irgendwelche Funkwellen fliegen, sondern wir kacken halt einfach raus, was uns gefällt und was wir machen. Ich habe mir die erste Sendung ja gestern angeguckt, wie ihr auch. Ne? Wir waren ja dann noch in unserem geheimen Geheimchat und haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten. Und allein da schon irgendwie für den quasi ersten offiziellen Stream da 50.000 messbare Zuschauer zu kriegen.
Also sie hatten im Peak 50.000 und ich sag mal so im Schnitt, ganz kurz im Schnitt, hatten sie, sag ich mal, mindestens immer 30.000 Zuschauer, was auch schon eine Nummer ist. Also für sagen wir mal, für einen Durchschnitt.
Das Ding ist ja nachweisbar.
Ja, ja, das ist halt das Coole bei Twitch
irgendwie. Der Unterschied zwischen jetzt Einschaltquoten im TV zu, ich habe halt eine Website, wo ich wirklich messen kann. Ne? TV ist ja immer nur so, wir raten mal ungefähr mit Statistiken hin, wie das vielleicht aussehen könnte.
Genau, du hast da halt ja keine irgendwie ausgependelten Voodoo-Zahlen, sondern richtig
effektive
Einschaltquoten. Und die kann auch jeder live sehen. Und das finde ich schon eine ziemliche Ansage.
Fand ich halt gestern prinzipiell auch schon mal extrem cool, als ich dann so gesehen habe, okay, wir sind jetzt gerade über die 40.000 rüber und jetzt sind wir schon bei 45.000 und es wurde immer mehr und mehr Leute und ich muss mir jetzt auf jeden Fall noch einen Twitch-Account klicken, weil da habe ich jetzt momentan noch keinen, aber aus Gründen, aus angesprochenen, weil ich einfach möchte, dass das Format, so wie die das momentan so vorhaben, und weil ich einfach die Typen auch so seit irgendwie über einem Jahrzehnt wirklich mag. Ich möchte die Leute einfach unterstützen, dass die das weitermachen können, was sie machen. Und das machen sie halt extrem toll. Und ich freue mich jedes Mal drüber. Ich habe mich als ich mitgekriegt habe, dass es halt Game One gibt, ich habe mich unglaublich gefreut, weil ich dann gesehen habe, oh, da ist der Budi und das ist Simon und der Ede und der Nils. Und dann halt noch im Anhang, als ich das dann mitgekriegt habe, dass da ja von der Giga-Crew dann da doch noch der eine oder andere, Hauke und wie sie alle heißen, der jetzt als quasi Chef vom Dienst bei Rocket Beans TV, der Hauke, da auch sehr viel macht. Und ich habe mich einfach saumäßig gefreut, die Leute wiederzusehen, dann halt bei Game One. Jetzt hat es mit Game One nicht funktioniert. Habe mich saumäßig gefreut, als die damals dann die Anarchie auf YouTube ausgerufen haben. und das halt probiert haben. Und ich freue mich genauso, dass die jetzt so weitermachen und dass sie das so machen. Wie gesagt, ich finde es nicht unbedingt schlimm, dass Game One jetzt quasi abgesägt wurde, weil die jetzt quasi den nächsten Schritt machen. Und ich hoffe, dass der Schritt, ich hoffe inständig, dass der Schritt funktioniert.
Ja,
ja, man kann sie auch
unterstützen. Woraus setzt sich gleich der Name zusammen? Buddy, Etienne,
ja. Nils?
Ist das A?
Das ist irgendjemand außerhalb.
Der im Hintergrund.
Arne heißt er.
Arne, genau.
Der ist kein Aktiv.
Buddy, Etienne, Arne,
Nils. Und dann Nils und Simon.
Genau.
Nils und Simon sind auch die beiden, die ich am längsten davon schon kenne, weil die haben ja eine ganze Weile zu zweit fast nur hier Game One gebracht.
Nee, das war Nils angefangen.
Und Simon und Buddy.
Simon und Buddy.
Ja, Simon und Buddy. Also,
die,
hast Nils und Simon gesagt.
Ach so, Nils und Simon.
Nee, weil
Simon
zu der und Zeit, als Simon und Buddy mit Game One angefangen haben, war ja, waren glaube ich Eddie und Nils noch bei Giga gewesen. Also so quasi die letzten Stunden, bevor Giga dann richtig runtergesackt ist. Ja.
Ich hatte heute auch irgendwie den lustigen Effekt heute nach dem Mittag so gegen 13, 14 Uhr hatte ich gedacht, naja, machst dann mal langsam Hausaufgaben, aber klingst dich erstmal noch kurz in den Rocket Beans Stream ein und guckst, was es da so gibt. Nicht eingeklingt. Das nächste Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, war es gefühlt, ja, war es 17 Uhr oder sowas.
So, fast forward 2 Stunden später.
Ja.
ich habe mir, wie gesagt, ja dann auch gestern so die erste offizielle Sendung, was ja dann wieder Bonjour gewesen ist, angeschaut und ich muss sagen, was die Leute machen wollen. Ich halte es in einem gewissen Maße noch für größenwahnsinnig, aber so dieses nette Größenwahnsinnig und ich hoffe wirklich inständig, dass das funktioniert, dass sie das in irgendeiner Art und Weise finanziell tragen und machen können, weil die machen einfach tolles Zeug. Ich fand auch dieses YouTube-Channel-Ding, was glaube ich so ein bisschen von Simon ausgegangen ist, der das irgendwie angeschoben hat, fand ich toll und hab's gerne geschaut und ja, wie gesagt, ich muss mir jetzt einen Twitch-Account noch irgendwie klicken, dass ich da dann irgendwie monatlich mit Betrag X unterstützen kann, weil ich einfach will, dass diese Sache funktioniert und weil es halt wirklich wieder mal als Publikationsplattform auch wieder mal was Neues. Ich meine, Twitch als solches funktioniert ja für Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, Game-Streams oder so wie Gronkh, der dann halt irgendwelche Spiele da macht. Und das nicht schlecht, zugegeben. Aber Leute, die halt irgendwie Spiele streamen oder irgendwelches anderes Zeug, aber jetzt dann wirklich zu sagen, okay, hey, wir versuchen das jetzt, wir haben die Technologie und wir versuchen da jetzt wirklich effektiv ein Fernsehprogramm auf die Kette zu kriegen und auf die Beine zu stellen. Hut ab, ist echt ein cooler, aber sehr, sehr gewagter Plan und wie gesagt, ich hoffe, dass es funktioniert.
Ja. Ich bin ja auch froh, dass ihr euch überhaupt die Zeit heute genommen habt, weil eigentlich hättet ihr auch sagen können.
Ja, wir müssen jetzt eigentlich Boden schauen, weil ist ja Pen and Paper, ne?
Genau.
Aber das werde ich mir dann im Nachgang dann noch anschauen, weil ja, da brauche ich dann wieder mal so meine Zeit, wo ich dann solche Sachen dann wieder mal reinsuchte, weil ich...
Und ich muss leider ganz ehrlich sein, ich habe heute das erste Mal hier ein Dings in Almost Daily gesehen und war da schon sehr begeistert davon. Aber weißt, ich fand cool auch ist? Irgendwie, dass das Bild dazu nicht wirklich notwendig ist für mich. Also weißt, mir würde es auch reichen, cool, wenn sie das als RSS-Feed zum Abonnieren im Podcatcher noch rausschmeißen würden.
Ja. Weißt du, was aber das Allercoolste an der ganzen Geschichte ist?
Nee.
Du hast jetzt im Moment noch über 100 Episoden von Almost Daily, die du jetzt da nachhören oder nachschauen kannst. Im meisten Fall ja, Almost Daily ist eigentlich schon so ein bisschen podcast-artiges Format, wo man jetzt nicht unbedingt das Bild dazu braucht. In meisten Episoden. Also es gibt ein paar, wo man es vielleicht haben will, aber so im Großen und Ganzen, ja, funktioniert auch ohne Bild. Ja, wie gesagt, du hast jetzt noch 100 oder über 100 Episoden, auf die du dich jetzt noch freuen kannst.
Gut. Yay. Ja. Dann wollen wir das jetzt wirklich noch machen?
Ja, natürlich.
Ja.
Okay.
Das Team jetzt durch. Wir wurden nämlich nominiert.
Moment, ich habe mir nämlich Notizen gemacht. So vorbereitet bin ich sonst nicht.
Also jetzt wir wurden beim Liebster Award nominiert. Das ist eine sehr komische Übersetzung, wahrscheinlich vom Favorite Award. Das ist sozusagen die Ice Bucket Challenge mit Liebe. Wo es darum geht, dass man Blogs und in dem Fall auch Podcasts nominiert, wo man findet, dass Leute, die das lesen, quasi dahin geführt werden sollen, um mehr Zuschauer zu bekommen oder Zuhörer oder Leser. Also so ein Aufmerksamkeitsding, Kettenbrief. Hm. Und wir wurden von den fantastischen Leuten von Hit Miss Germany nominiert, dass wir jetzt die folgenden Fragen, die uns vorliegen, beantworten und dann 2 bis 4 andere Blogs oder Podcasts nominieren. Und dass wir dann so einen dynamischen Hörerflow hinbekommen.
Ich muss ja an der Stelle jetzt erstmal kurz sagen, dass ich doch sehr, sehr positiv erstaunt bin, dass die Leute von Hit Miss Germany uns hören
oder ja, wir uns sind kennen. Der Firma B hat uns in seine Lieblingspodcast-Liste aufgenommen.
Yay. Ach, schön. Freue ich mich, dass es halt auch andere Leute gibt, die das, was wir machen, da wirklich toll finden und uns kennen. Also das ist ja schon so ein Stück Bestätigung. Genau. Was, ne?
Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir das etwas geregelter machen für das Spiel jetzt. Also einer liest die Fragen vor, das kann ja der Christopher vielleicht übernehmen. Und dann antworten wir so reihum. Also Christopher Frage, dann ich, dann Angbo und dann Christopher Antwort.
Genau. Kannst mich auch immer noch gerne Stefan nennen.
Ist doch jetzt egal.
Ja,
Also, erste Frage. Wenn du ein Superheld wärst, welche Fähigkeit hättest du?
Ich glaube, ich würde gerne durch die Zeit reisen können.
Oh, da hast du ja einen richtig dicken rausgehauen. Warum? Also, Sinn und Zweck ist ja von der Übung, dass du nicht
jetzt bloß sagst, hey. Eine zweiseitige Begründung.
Mindestens.
Ja, ich hätte einfach Lust, so ein bisschen zu gucken, wie es wirklich war und wie es halt in verschiedenen Zeiten war. Oder bestimmte Events nochmal nachbesuchen zu können, die schon vorbei sind.
Mhm. Okay. Ich habe da einfach bloß ein Wort hingeschrieben, fliegen. Weil das, glaube ich, für mich, weiß nicht, ob das unbedingt praktisch wäre. Ja, okay. Fliegen können wäre schon sau praktisch, stimmt. Gut, ob mir das dann zum Superhelden sein dann wirklich verhelfen würde, ist die andere Frage. Aber ich fände es halt, also ich finde einfach den Gedanken, ohne irgendwie Fremdeinwirkungen oder Fremdhilfsmittel fliegen zu können, einfach unglaublich geil.
Christopher? Wir hatten ja schon etabliert, dass ich sehr viele Dinge konsumiere.
Mhm.
Aber wenig Bücher lesen. Ich hätte gerne die Fähigkeit, dass ich so wie Data bei Star Trek so ein Buch einfach so durchflitschen lassen kann und dann habe ich das komplette Buch gelesen.
Oder wie der Doktor.
Und dann würde ich einfach in die Uni-Bibliothek gehen und meine ganzen Lektüreaufgaben so in einem Nachmittag mal so eben hier wie Encyclopedia Britannica einfach mal durchflitschen und dann wüsste ich alles und wäre super intelligent. Ja, das wäre meine Superkraft, die ich gerne hätte.
Das ist eine coole Superkraft. Ohne Scheiß. Hätte ich auch ganz gerne mal.
Ja, aber du hast jetzt schon eine andere ausgesucht.
Aber ich habe jetzt Fliegen, aber ich meine, ich bin mit Fliegen ganz, ganz zufrieden.
Ein Tod muss man sterben.
Ja, klar.
Frage 2. Winter oder Sommer?
Sommer.
Wenn ich ganz ehrlich bin, eher Herbst. Also, weil da einfach die Farben schöner sind.
Ja, aber das war nicht die Frage.
Ich weiß. Und wenn es dann sein muss, dann doch eher Sommer, weil ich finde kalt und nass dann trotzdem ziemlich scheiße.
Ja.
Aber ich finde schon, dass die Frage schon so ein bisschen auf die Diskussion halte, welche Jahreszeit. Und wenn, dann ist mir eigentlich eher der Spätsommer bis Herbst lieber, weil da einfach die Natur schöner ist.
Also ich bin ein Kellerkind, da sind mir Jahreszeiten generell egal. Aber dann eher der Winter, weil dann ist es auch drinnen schön angenehm, weil man kann den Raum eher heizen als kühlen. Aber ja, also ich finde den Winter recht angenehm, weil ich Schnee sehr mag, wenn ich ihn nicht wegschaufeln muss.
Schöner Punkt.
Ja, also es ist bei mir halt wirklich so, dass ich, wenn ich zu Hause bin und Schnee liegt, was im letzten Jahr nicht mehr vorgekommen ist, dann klingelt mich mein Vater halt um 5 Uhr aus dem Bett und wir müssen Schnee schaufeln gehen. Also Winter eher, weil Sommer, ich schwitze halt ständig und im Sommer noch viel, viel mehr. Und das ist dann nicht, das ist dann ein bisschen bah.
Findest du Frieren unangenehmer als Schwitzen oder Schwitzen?
Ich friere nicht.
Ach, du frierst nicht?
Ja, gut, dann sehr, sehr selten.
Dann erübrigt sich hier quasi die Frage. Ich mache mal die nächsten 2 Fragen.
Ja.
Finde ich das mit diesem monothematischen Mitempfang. Welches Massenphänomen, Musikstil, Filmreihen etc. kannst du überhaupt nicht nachvollziehen? Erik?
Was kann ich überhaupt nicht nachvollziehen? Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit Hip-Hop und Rap irgendwie. Wäre ich damit nicht warm.
Finde ich lustig. Ja?
Ja, ich habe da zumindest ein Problem. Ich schaue alles und kann irgendwie, ich mag nicht alles, aber ich kann alles nachvollziehen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, und das habe ich ja erlebt, dass Leute freiwillig in einen Til Schweiger-Film gehen und den gut.
Fairpoint. Das mit den Til Schweiger-Filmen, das kann ich wirklich auch noch, also, dass du das nicht nachvollziehen kannst, kann ich nachvollziehen wiederum. natürlich mal abgesehen von solchen Bewegungen wie Pegida, die ja jetzt momentan auch relativ aktuell sind.
Ja, aber auch da kann ich den Gedankengang solcher Leute nachvollziehen. Verstehst du, was ich meine?
Stimmt, ja.
Ich weiß, wie sie zu dieser Meinung gekommen sind, auch wenn diese Meinung
egal, ob ich die Meinung richtig oder falsch finde, ich kann nachvollziehen, wie die da hingekommen sind. Stimmt. Warum ich gesagt habe, bei Erik, oder warum ich da gelacht habe, ich kann tatsächlich deutschen Gangster-Rap, der halt teilweise völlig daneben ist, einfach nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich lange überlegt, was ich da nehme, weil mir es da relativ ähnlich geht, wie Christopher, dass ich sehr viele Sachen nachvollziehen kann, ich die zwar nicht unbedingt gut finde, aber ich kann sie nachvollziehen. Und deutschen Gangster-Rap kann ich halt nicht nachvollziehen. Die nächste Frage, wenn du verflucht wärst, jeden Morgen bis ans Ende deines Lebens mit dem gleichen Lied aufgeweckt zu werden, für welches würdest du dich entscheiden? Ein Lied, das ihr bis ans Ende eurer Tage hört.
Atemlos, weil das findet man schon scheiße.
Willst du wirklich jeden Tag ein Lied hören, was du sowieso schon scheiße
findest? Ich muss es ja nicht hören, ich muss ja dazu nur aufgeweckt werden.
Stimmt. Okay.
Dann würde ich wählen, I got you, babe.
Ja, stimmt, da hast du immer noch so Pausen, wo du dann einfach so ausschalten kannst.
Das ist nämlich aus dem Murmeltiertag.
Ich könnte ja fies sein und sagen, ich nehme dieses eine Lied, was nur Stille beinhaltet.
Ja, aber dazu kannst du ja dann nicht aufwecken.
Das hat ja noch Stille. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Genau, also ich würde sagen, atemlos.
Ihr kennt den Murmeltiertag doch hoffentlich, oder? Den
ja, Film. Natürlich. Ja, klar.
Wo er jeden Morgen mit dem Lied aufwacht.
Ja, ja. Stimmt. Ja.
Und wobei ich sagen muss, dass ich jetzt nicht unbedingt initial an den Film gedacht habe. Ich habe tatsächlich ein Lied genommen, was ich unglaublich mag, was, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute mögen. Bohemian Rhapsody von Queen.
Okay.
Weil das Lied, wenn ich wirklich jeden Tag ein Lied hören müsste, dann bietet, glaube ich, Bohemian Rhapsody so viel Abwechslung, dass ich das eigentlich jeden Tag hören könnte.
Also wenn wir das jetzt so angehen, dann würde ich sagen Pina Colada.
Do you like Pina Colada? Pina Colada. Ja, aber das hat ja nicht so viel. Also.
Aber das sowas, glaube ich, sowas würde ich noch ertragen.
Okay.
Das ist so schön melancholisch.
Ich würde ja fürchten, wenn man auf die Ewigkeit irgendein Lied jeden Früh hören würde, dass sich jedes Lied irgendwie tot hören würde mit einer gewissen Zeit.
Habe ich ausprobiert, gerade jetzt auch in dem Kontext, so von wegen als Wecker-Melodie, und es gibt wirklich Lieder, die man da wirklich reintun kann. Ich hatte da zum Beispiel von Bruce Dickinson, der Sänger, ja, offiziell Sänger bei Iron Maiden ist, der da aber so nebenher noch Musik gemacht hat, und da hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang ein Lied im Wecker drin gehabt, und es geht mir immer noch nicht auf den Sack. Also, also es gibt schon Lieder, die man dann halt wirklich machen kann. Also hängt vielleicht auch vom einzelnen Individuum ab. Also mir geht es zumindest so, dass es Lieder gibt, die kann ich mir einfach nicht tot hören. Also Bohemian Rhapsody ist da halt so ein Ding. Und ich glaube, spätestens bei dem Part, der halt bei Wayne's World dann so rausgekehrt worden ist, das mit dem Headbang und also beim Solo dann, spätestens dann würde ich im Bett stehen und halt meine verdammte Pflicht tun und Headbang.
Okay. Skip.
Okay.
Erik, machst du nächste? Ja, ich mach mal die nächste Frage. Welchem Gast würdest du dir für den Podcast wünschen, aber nie dich trauen zu fragen? Christopher.
Ich traue mich ja generell nicht, Menschen anzusprechen. Nein, nie zu trauen zu fragen. Also ich hätte mich ja schon nicht getraut, Roddy anzusprechen. Aber ich würde sagen, wenn es irgendeinen Podcast-Gast gäbe, den ich gern mal haben würde, dann wäre es, ich würde sagen, Bill Murray, weil der cool ist.
Ja.
Aber ich vermute auch, dass ich mich trauen würde, gerade den anzusprechen, weil der bestimmt Ja sagen würde.
Stimmt. Der macht dir eh den Scheiß mit.
Von dem her sage ich Benedict Cumberbatch.
Wobei so, Patrick Stewart wäre auch geil.
Ja, aber also mal ganz ein ehrlich. Gast, den ich gerne haben würde, aber mich nie trauen würde anzusprechen, Benedict Cumberbatch.
Warum gerade den?
Weil er so eine schöne Stimme hat.
Ja. Jetzt bin ich ja dran. Den ich nicht ansprechen würde. Ich habe mir das ja tatsächlich mal notiert. Ich habe dann bei mir Kronken geschrieben, weil ich einfach cool finde, was der macht. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich den irgendwann auf Twitter vor kurzem schon mal aus einer Laune raus angehauen hatte, da allerdings keine Antwort bekommen habe, was, glaube ich, bei der Masse an, die der auf Tweets irgendwie zurückbekommt, da einfach ganz verständlich finde. Ich glaube, irgendwann muss ich den da wirklich nochmal so richtig offiziell so mit E-Mail und so, hey, wir sind die und die und wir machen das und das.
Oh Gott, wir sind aber vorher unsere, wir sind ja zwei Podseed. Das wird klappen von den Abrufzahlen.
Ja, genau, dass da bei uns nicht irgendein Server dann in die Knie geht, weil da eben der dabei ist. Ja. Das Problematische, glaube ich, bei dem ist dann einfach so nicht, hey, wir wollen unbedingt mehr Reichweite, mach mal bei uns mit.
Aus dem Chat. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Kronk sagt, Flatter, erzähl mir mehr. Kronk Flatter übernimmt.
Glaube schon, dass Kronk
Kronk hat kein Flatter.
Nee, aber ich glaube schon, dass er die Plattform zumindest mal wahrgenommen hat als solches. Als einfach Möglichkeit. Weil der lebt ja nicht auf einem anderen Planeten als wir. Und der hat auch kein anderes Internet als wir. Und ich glaube schon, dass Flatter irgendwo mal bei ihm mit aufgeschlagen ist.
Wahrscheinlich Peanuts.
Vielleicht. Keine Ahnung. Wobei, glaube ich, von dem, was er mal erzählt hat, für ihn dieses, er will halt alles.
Wollten wir nicht die Antworten erstmal strikt halten?
Ja, Entschuldigung. Also wie gesagt, Kronk, den hatte ich schon mal angefragt und ich werde es irgendwann vielleicht noch mal wirklich auf offiziellen Weg machen und vielleicht kriegen wir den ja irgendwie doch noch ein. Wäre cool. Genau.
Erik?
Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit der Antwort der Frage, weil gerade auf dem Kongress habe ich ja mitgekriegt, dass es gar nicht so schwierig ist, gewisse Leute anzusprechen und zu fragen, wo man sich davor gedacht hat, ob der denn überhaupt Ja sagt. Und naja, und irgendwie habe ich immer noch so im Kopf, könnte das denn tendenziell eine gute Sendung werden, wenn wir den und den als Gast hätten. Aber auch ich würde wahrscheinlich mal sagen, Buddy von den Rocket Beans könnte ich mir ganz lustig vorstellen.
Ja. Dann hätte ich aber lieber Eddie, weil Eddie irgendwie so ein bisschen so.
Ja, aber ich glaube, Buddy kann besser erzählen. Der ist ein bisschen so. Ich glaube, Buddy macht eher einen 2-Stunden-Podcast als die anderen. Also der ist sogar einer der gesetzteren.
Ja. Und der hat eine unglaublich schöne Stimme. Also so
ja, als, wenn der mal seine emotionale Stimme auspackt.
Als Off-Sprecher.
Ja.
Also als reiner Sprecher. Also
nicht bloß ich mag Buddy einfach.
Ja, Buddy
ist der letzte. Habt ihr gestern das Evolve gesehen?
Ja.
Das was?
Das Evolve. Da fand ich es auch extrem gut, wo Buddy in ein paar Sätzen das Spielkonzept erklärt hat mit der Priorisierung und allem Möglichen.
Ach so, wie gesagt, das meinte ich mit Buddy ist halt einfach ein sehr, sehr, also der hat eine sehr, sehr schöne Off-Stimme.
Buddy ist so der Ruhepunkt und alle anderen machen Chaos und Buddy versucht dann mal Ordnung reinzubringen und wir müssen jetzt hier eine Sendung machen und ich muss jetzt hier vorankommen, alle anderen drehen einfach hohl.
Ja.
Aber das Hohldrehen ist ja quasi Teil des Konzepts, also das Tolle einfach auch dran.
Die letzte Game One-Sendung, die habe ich erst vor kurzem gesehen und da haben sie ja das Intro von Watchmen nachgestellt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da erst aufgefallen bei der letzten Game One-Folge, dass das jetzt schon wieder echt 6 Jahre gewesen sind. Und ich muss echt ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich eine Träne im Knopfloch hatte. Also,
ja, ich auch. Also als dann sich die Grafikhure abgeschminkt hat und Ingo seinen Kopfhörer abgezogen hat, das war so traurig.
Ja, also es war unglaublich gut gemacht. Mit diesem wirklich Hauen und Pappe-Gedanken, der da ja bei Game One ja immer dahinter stand oder bei den Rocket Beans ja immer noch dahinter steht. Also es ist ja nichts zu Ende, es geht ja weiter. Es geht halt bloß auf einem anderen Weg weiter.
Es war halt einfach eine schöne Verabschiedung von der Sendung.
Ich hab mir echt eine Träne verdrücken müssen. Also fand ich toll. War toll gemacht, gerade auch noch mit dieser Slow-Motion Geschichte, wo die dann quasi nochmal, also die Watchmen haben ja im Prinzip die Szene aus der Bibel-Ikonografie, also quasi diese
das jüngste Gericht.
Nee, nicht das jüngste Gericht, sondern das letzte Abendmahl.
Ach so,
nachgestellt. Und quasi dann das nochmal nachgestellt und fand ich toll, war super gemacht und yay.
Du weißt auch den richtigen Filmgeschmack.
Weil ich Watchmen cool fand?
Nein, weil die Watchmen cool finden.
Ja, ne, so. Das eher.
Weiter?
Jetzt der Christoph
wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran.
Ja, genau.
Du hast doch nur eine Frage vorgestellt. Jetzt bist Erik, du bist immer noch dran.
Aber hat auch nur eine Frage vorgestellt.
Nee, ich hab zwei gemacht.
Okay. Ja,
dann machen wir das noch mit der Dschungel-Expedition. Da, Dings. Ne?
Du darfst für eine Dschungel-Expedition einen der drei Gegenstände mitnehmen. Für welchen entscheidest du dich und warum? Windfahrten, Mikrofon, Salzstreuer. Und ja, wir erwarten absurde Nutzungsgeschichten voller MacGyver-Geist.
Ich zuerst?
Du.
Also, es ist ja nur eine Möglichkeit wirklich sinnvoll, das Mikrofon nämlich. Weil dann kann man auf dem Dschungel podcasten.
Wozu? Also mal ganz ehrlich, ich habe auch überlegt, du hast ein Mikrofon. Du hast weder einen Computer, du kannst nichts aufzeichnen, du hast kein Aufnahmegerät, du hast keinen Strom.
Jetzt ist es ja noch nicht definiert, was das für ein Mikrofon ist. Das kann ja auch ein H6 sein. Mit vollen Batterien.
Es steht da Mikrofon und Mikrofon ist für mich Kapsel inklusive irgendwie, ich schließe irgendwas
an. Ja, für dich, aber nicht für mich. Für mich ist ein Mikrofon ein H6 sein. Aber okay, wenn du das so willst, dann nehme ich den Salzstreuer mit, weil man im Dschungel Zweifelsfall alles jagen kann, aber man vergisst oft, dass man wichtige Mineralien nicht mitbekommt. Und gerade deswegen sind Salzstreuer sehr wichtig, um sein Essen zu würzen. Um auch die also Salz ist ja für den Körper wichtig und das bekommt man nicht so oft durch Mangelernährung.
Und es soll ja auch nicht scheiße schmecken, ne?
Genau.
Ich muss ja zugeben, dass ich den MacGyver-Geist da wahrscheinlich ein bisschen pragmatischer gesehen habe.
Aber doch nicht scheiße würzen.
Ja, scheiße kannst du nicht würzen. Scheiße schmeckt immer scheiße. Ich habe tatsächlich den Bindfaden genommen, weil mit Bindfäden lassen sich Dinge zusammenklöppeln. Und zusammenklöppeln ist ja sowieso prinzipiell cool.
Du kannst auch Liane nehmen.
Ja, es steht ja da nicht, was das für ein Dschungel ist. Ne? Ich meine, es gibt ja da verschiedene.
Was für Dschungel kennst du denn so?
Also Dschungel generell muss ja jetzt nicht unbedingt der
Großstadtdschungel.
Muss ja nicht unbedingt der Amazonas sein. Das kann ja zum Beispiel auch irgendwie so, keine Ahnung, Sibirien zum Beispiel, die haben ja da auch sehr, sehr ausgedehnte.
Kein Dschungel.
Ja, aber das sind für dich Dschungel. Also Dschungel ist für mich immer noch 3 Stages in Sonic the Hedgehog, aber das ist ja was völlig anderes.
Ja, okay, also wenn du so willst, dann sei.
Großstadtdschungel,
dann nehme ich mein Mikrofon mit.
Ich finde prinzipiell Bindfäden
okay.
Fäden oder generell Zeug, wo man anderes Zeug zusammenknuppern kann, da doch sehr, sehr praktisch.
Ja, das also hat direkt noch eine Möglichkeit. Ja.
Ich spreche mich für das Mikro aus.
Genau.
Weil, naja, wer weiß, was passiert, nicht? Vielleicht taucht einem zufälligerweise vor der Nase ein Dschungel-Expeditionsmensch auf und den kann man ja mal nach tollen Geschichten interviewen und dann wäre man traurig, wenn man kein Mikro mit hätte.
Ja, ich muss ja sagen, wie gesagt, Mikrofon ist für mich halt bloß vorne das Ding, wo dann irgendwo ein Kabel rausfällt, was dann irgendwie.
Naja, wenn man MacGyver-Fähigkeiten hat, kann man auch aus Liaden und Bambusholzen in Computer und Strom schnitzen.
Stimmt natürlich. Oder aus einem Gummibärchen eine Atombombe.
Hm.
Christoph, willst du die nächsten zwei?
Ja.
Okay.
Das haben wir wieder vom Anfang. Stell dir vor, du könntest eine einmalige One-Way-Zeitreise machen. Ist auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Eine einmalige One-Way-Zeitreise. Würdest du reisen?
Ja, One-Way ist schon wichtig.
Und wenn ja, wohin? Also der Erik, das ist egal, weil da kann er sowieso durch die Zeit reisen.
Ja, ich würde, ja, mir ist es ja egal, wo ich hinreise, weil ich kann ja sowieso weiterreisen.
Genau.
Ich würde wahrscheinlich zum 30C3 reisen, um den mal zu sehen.
Das ist jetzt allerdings eine sehr, sehr pragmatische Antwort, die ich jetzt auf die Frage so nicht erwartet hätte. Ich habe mir das aufgeschrieben. Definitiv die Zukunft, weil Vergangenheit ist ja sowieso schon passiert und über die wissen wir da in den meisten Teilen sowieso schon, was da passiert ist und wie. Und deswegen einfach aus Interesse würde ich sagen, irgendwo in die Zukunft. Also jetzt nicht mal, weil ist ja sowieso noch nicht passiert. Also das heißt, ich kann nicht sagen, ob jetzt 100 Jahre in die Zukunft irgendwie spannend wäre oder 200 Jahre oder 500 oder 1000. Wobei ich da sagen muss, ich fand halt als Kind irgendwie die Serie Buck Rogers irgendwie ziemlich cool, der da irgendwie in einem Eisblock da eingefroren war und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre später der dann aufgewacht ist, aber das fand ich halt irgendwie, ja, ziemlich interessant als Kind. Und ja, ich würde definitiv irgendwo in die Zukunft.
Ja, ich würde insoweit in die Zukunft reisen, bis Zeitmaschinen erfunden wurden.
Ja, das ist ja dann gecheatet.
Nein, also ich finde Zukunft schon interessant, aber ich hasse es, technologischen Fortschritt zu verpassen. Und wenn du, überleg mal, du reist 50 Jahre in die Zukunft, dann weißt du ja gar nicht, was in den 50 Jahren passiert ist. Dann bist du wie so ein alter Mann, der von nichts eine Ahnung hat.
Ja gut, aber das Gefühl habe ich heute teilweise schon, wenn ich halt Dinge
gerade auf... Also ich bin eher für die Vergangenheit.
Also wenn ich jetzt Dinge, Technologie, irgendwelches Zeug jetzt nicht auf Anhieb kapiere, dann finde ich das jetzt prinzipiell nicht schlecht. Also ich gucke mir das dann halt an und lerne das halt. Ich meine, gut, ja, da ist die Hürde nicht oder der Abstand zu dem, was ich halt kannte, vielleicht nicht so groß. Aber ich finde super trotzdem irgendwie
spannend. Also ich würde in... Warte kurz, ich muss was nachschauen.
Also du willst auf jeden Fall definitiv schon mal in der Vergangenheit, weil ist ja schon passiert. Sonst könntest du das ja nicht nachschauen. Ne? Ähm, Wobei mir da wieder zu der ersten Frage eigentlich noch was einfällt. Dass ich vielleicht Teleportation noch viel, viel angenehmer fände als Fliegen. Weil es einfach mal so viel praktischer wäre. So, bump.
Du weißt ja nicht, was ich alles nachschauen kann mit meiner tollen Google-Maschine. Ich würde zum 25. Mai 1977 reisen.
25. Mai 1977. Klingelt bei mir überhaupt nichts. Was war denn da?
Premiere von Star Wars Episode 4.
Okay.
Also der erste Star Wars Film. Und dann ins Kino gehen. Und
schon genau vorher wissen, dass das Ding eigentlich total durch die Decke geht und dass es total geil wird. Und die Leute, die da eigentlich in die Kinopremiere gehen, ja, also auf Anhieb, also aus dem Stand war ja Star Wars eigentlich gar nicht so der riesengroße Erfolg gewesen. Sondern die Premiere war eigentlich jetzt, glaube ich, nicht so unglaublich toll besucht.
Ne? Ja, und dann erscheinen. Darth Vader ist Lukes Vater.
Ja, reingehen und betrollen und genau. Spoilern wie die Sau. Und dass sich danach reinstellen und laut schreien, Leia ist Lukes Schwester und
genau.
Darth Vader ist deren beiden Papa und Han Solo schläft gar nicht mit seinem Bettvorleger. Und
dann investiere ich in Apple-Aktien.
Ja, das würde ich wahrscheinlich dann, also wenn ich wirklich in die Vergangenheit müsste, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo ein Apple-Aktien-Geld anlegen. Ja, genau. So der Forrest Gump-Effekt da, ne? So genau. Irgendwas mit Obst.
Kommen wir zur nächsten Frage.
Ja. Hast du als Kind ein Musikinstrument gelernt? Wenn ja, freiwillig oder unfreiwillig?
Nein.
Soll ich?
Nein.
Ja, das war eine eindeutige Antwort. Ja und ja.
Offensichtlich ja.
Offensichtlich ja, da ich ja immer noch Musiker bin. ja, ich habe als
Kind. Wenn man böse ist, weil könnte man auch behaupten, dass du kein Musikinstrument gelernt hättest.
Warum? Ich hatte da sogar Unterricht. Also von daher habe ich offiziell als Kind, würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber als Heranwachsender da Keyboard gelernt, also so richtig schlecht irgendwie, also jetzt nicht so richtig Klavier, sondern das ist halt so die abgespeckte Version, später dann halt Gitarre und das alles aus Eigenantrieb und bis heute mache ich das Zeug. Und ich hatte das, wie gesagt, eben sogar richtig als Fach in der Schule und es hat mir richtig Spaß gemacht. Christopher?
Ich hab tatsächlich freiwillig zwei Musikinstrumente angefangen zu lernen. Als ich noch in der Grundschule war, habe ich mal angefangen, Schlagzeug zu lernen. Mhm. Und als ich dann im Gymnasium war, habe ich angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Beides hat sich herausgestellt, da hat sich eins herausgestellt, dass ich musikalisch absolut unbegabt bin. Und dass ich auch nie irgendein Musikinstrument spielen werden könne.
Warum zur Hölle hast du mit Schlagzeug angefangen?
Weil ich das damals cool fand.
Okay.
Ja. Ich war damals, also, irgendwie, keine Ahnung, in der vierten Klasse oder so.
Also war trotzdem bei dir dann auch Eigenantrieb und
freiwillig. Genau, und dann mein Bruder hat angefangen, Klavier zu lernen, dann habe ich mit ihm gleichzeitig angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Das war im Internat alles sehr praktisch, weil man halt im Haus bleiben konnte und solche Sachen. Und aber es war, ich bin einfach nicht musikalisch begabt. Gott hat mir nicht die Fähigkeit gegeben, je harmonische Töne zu erzeugen.
Ja gut, das hättest du ja beim Schlagzeug ja erstmal nicht gebraucht.
Aber beim Klavier wäre das schon von Vorteil gewesen.
Ja. Genau, wie gesagt, bei mir halt, ich bin Musiker immer noch und bin da, glaube ich, seit...
Könnte man auch schon in diesem Podcast hören.
12? Also, ich sag mal so, also als Kind ist halt schwierig, weil ich habe da mit diesem Musikmachen so richtig erst so mit, glaube ich, 12 Jahren oder so angefangen.
Schreiten wir voran.
Genau. Was war das beeindruckendste Tier, das dir in freier Wildbahn begegnet ist, Erik?
Das ist ja meine Frage.
Bei der habe ich auch echt lange überlegt.
Ich kann mich ja kaum noch erinnern, was ich überhaupt noch bei Tieren überhaupt gesehen habe oder sowas.
Freie Wildbahn, das ist doch das mit diesem draußen.
Ja. Ist jetzt die Frage, halt, ob da Zoo mit dazu zählt, aber das ist ja über Käfig und nicht freie Wildbahn.
freie Wildbahn ist wirklich dieses so ganz ohne Zäune und so. Mhm. Wobei ich da ehrlich auch eine Antwort habe. Also überlegst du noch oder?
Ja, ich überlege noch. Also mach die erstmal.
Man will da ja nicht jetzt unbedingt eine Schwalbe oder sowas hernehmen müssen. Ich habe tatsächlich hingeschrieben, also oder freie Wildbahn ist bei mir halt schon relativ schwierig, weil ich ehrlich zugeben muss, dass ich in freier Wildbahn jetzt nicht unbedingt riesengroß beeindruckende Tiere gesehen habe. Was ich mal gesehen habe, war eine Herde Bisons. Das war allerdings ja in so einem ja Drive-Thru-Wildpark. Aber die Tierchen, die waren schon richtig beeindruckend, so rein von der Größe her und vom Angucken her und boah. Wie gesagt, zählt nicht ganz, aber waren jetzt nicht ganz freie Wildbahn, aber die haben sich da schon relativ frei bewegt und es war schon beeindruckend nah.
Also, ich habe auch mal einen Bison gesehen, aber es war im Zirkus. Also ich muss wirklich sagen, in freier Wildbahn Squirrels, also amerikanische Eichhörnchen.
Ach, die habe ich hier vor der Haustür. Die sehe ich öfter. Ja.
Also die schwarzen. Also die, ich war in Washington und da hängen die halt wirklich rum und sind handzahm und alles Mögliche. Und das kann man schon als freie Wildbahn bezeichnen, weil die sind halt nicht gezähmt oder sowas.
Ja, klar.
Hm. Die waren schon sehr lustig, die waren auch sehr fotogen. Ich habe ein paar sehr lustige Fotos mit denen gemacht.
Stimmt.
Ich glaube, ich habe mal Delfine gesehen, aber so freie Wildbahn, ich bin halt ein Kellerkind. Ich freie Wildbahn ist bei mir.
Ist halt das draußen. Das ist das mit der frischen Luft und der großen hellen Scheibe am Himmel. Und das ist das, was man eigentlich nicht will als Nerd.
Hm. Ich habe auf dem Kongress eine autonome Schabe gesehen.
Fairpoint.
Das ist also.
Doch, finde ich durchaus beeindruckend und gut, okay. Als
so groß wie ein A4-Platz und so ungefähr 30 Zentimeter hoch mit so leuchtenden gelben Augen. Ich hoffe,
diese Schabe war künstlich.
Oh, geil.
Ja, das war halt so eine künstliche Roboschabe und wenn du dir zu nah gekommen bist oder irgendwas gemacht hast, hat die ihren Rücken aufgeklappt, rote Augen gekriegt und Nerfguns geschossen.
Cool. Okay, also wenn die Antwort nicht gilt, dann weiß ich nicht was.
Gilt.
Gut, nächste Frage. Mit Fingernägeln über Tafel kratzen. Wie fühlst du dich? Eklig oder alles okay?
Erik, kannst du das kurz mal einspielen?
Nee, habe ich jetzt hier nichts vorbereitet. Also, ich fühle mich da ganz relaxed dabei. Also, mich stört das überhaupt nicht. Beim
Einschlafen, so ein bisschen Meeresrauschen und
Fingernägel über Tafel kratzen und genau. So.
Man muss es jetzt nicht jeden Tag haben, aber es stört mich nicht im geringsten.
Ja. Also mit dem speziellen Geräusch habe ich kein Problem. Ich habe mit so, kennt ihr so Knisterfolie, die man mal so als so durchsichtige Folie, wo man, keine Ahnung, Pralinen einpackt oder so.
Diese nicht ganz so, also nicht diese Frischhaltefolie, sondern die.
Nee, die quietscht immer
die so. Die stringentere.
Genau.
Ja? Ich weiß, was du meinst.
Styropor, das ist auch ganz schlimm.
Echt?
Ja. Aber Fingernägel über Tafel habe ich nicht so das Problem mit.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich alles eigentlich überhaupt nicht. Es gibt ein paar Sachen, die mich in der Richtung stören. Das ist zum Beispiel das Gefühl, was man beim Zahnarzt hat, wenn man diese Tamponade da reingeht. Also,
Da habe ich andere Probleme.
Zellstoff im Mund.
Ich mag das Zahnarztbürogeräusch überhaupt nicht.
Ich mag es gut, davon mich. Abgesehen, ich mag generell Zahnärzte nicht wirklich.
Aber eine sehr innige Beziehung zu meinem Zahnarzt.
Echt?
Ja, aber eher dadurch über meine Zähne als übers Herz.
Okay. Okay. aber so jetzt mit Geräuschen habe ich da eigentlich, also meine Antwort wäre da eigentlich, dass ich da ein ziemlich gutes Gefühl bei habe oder habe, einfach aus dem Grund, weil ich vermutlich der Typ bin, der gerade über die Tafel kratzt. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Also ich habe solche Geräuschsachen jetzt nicht wirklich, wo es mich wirklich da irgendwie mit weghebt.
Okay. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Würdest du gern anders heißen? Und wenn ja, wie? Christopher.
Mach du erstmal an, boah.
Ganz eindeutig nein, weil ich mit meinem bürgerlichen Namen einfach zu viel Spaß hab. Also ich hab einfach Spaß dran zu sehen, wie oft der falsch geschrieben wird. Ich hieß schon, also es klang irgendwie griechisch und dann, ja, ich meine, mein Vorname Stefan, der wird ja sowieso aus Prinzip immer falsch geschrieben. Egal, wie du Stefan gerade schreibst und egal, wie Stefan du gerade heißt, er wird prinzipiell immer falsch geschrieben. Er wird entweder mit PF, mit PH geschrieben oder dann wird noch ein Steffen draus gemacht und plan. Also ich habe einfach an meinem bürgerlichen Namen so viel Spaß. Nö, passt schon so, wie ich heiße.
Ich mag meinen Namen eigentlich auch. Bin halt, ist etwas problematisch, weil ich habe einen sehr langen Vornamen und einen noch viel längeren Nachnamen.
Ja, muss man ja sagen, du hast ja schon so, sag ich mal, muss ich ja sagen, so ein bisschen den Rolls-Royce unter den
ja,
Namen, ne?
Dreigliedriger Nachname, das ist auch sehr schön, wenn man den am Telefon erklären muss. Was ich ganz cool fände, so irgendwie so Demosthenes zu heißen. Also so, also in Griechenland, die haben ja immer noch ihre Namen von der Ostantike konserviert. Aber wenn er dann irgendwie so Demosthenes oder Jesus heißt, das ist schon cool. Aber eigentlich würde ich meinen Namen gern behalten. Nein, ich würde nicht gern anders heißen.
Wie gesagt, also ich persönlich habe da mittlerweile richtig Spaß dran, zu gucken, was da Leute draus machen und wie es dann im Endeffekt rauskommt.
Die wollen bei mir immer mich mit Doppel-F schreiben, was irgendwie total schwachsinnig ist. Aber meistens machen sie nur einen Christoph draus, von dem her.
Und bei dem Nachnamen?
Da habe ich schon alles erlebt, von Van der Heiden bis Van Meiden. Meistens kommen sie nicht mit dem Van klar und dann heiße ich Von der Meiden.
Ich hatte
vier verschiedene Bahncards mit vier verschiedenen Namen.
ich hatte ja mal, also was das Lustigste war, was mir mit meinem Nachnamen passiert ist, war der Herminakis, also wo ich dann so dachte, Moment, Grieche warst du jetzt auch noch nie.
Stephanos Minakis, so.
Ja, da habe ich so lachen müssen und ja. Wobei, Meiden, also da kann ich mir auch noch vorstellen, dass da wahrscheinlich hin und wieder sehr, sehr lustiges Zeug bei rausfällt,
oder? Ja, das Witzige ist, ich wurde ja eingedeutscht. Also so wie die Immigranten in Ellis Island einen amerikanischen Namen bekommen haben, habe ich einen deutschen Namen bekommen.
Ja, Moment.
Eigentlich schreibt man Meiden mit IJ.
Mit IJ?
Okay. Also M-E-I-J-D-E-N.
Das ist ja in Deutschland genauso normal. Also Leute, die jetzt zum Beispiel aus Russland nach Deutschland einreisen, haben früher auch einen sogenannten deutschen Namen quasi verpasst gekriegt, was dann darin resultierte, dass ein Freund von mir, der hieß halt schon vorher Alexander, was da nicht wirklich mit der Eindeutschung Probleme gemacht hat, aber sein Bruder hieß Dimitri. Und Dimitri wurde dann quasi bei der Eindeutschung dann in Dieter übersetzt. Und das ist schon ein ziemlich fieser Name, wenn du gerade 13 bist.
Also der Nachname meiner Mutter, also der Mädchenname meiner Mutter ist auch nicht besser, weil die heißt Könen, aber buchstabiert mit C-O-E-N-E-N.
Wo kommt das her?
Das ist, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Konen, das ist wahrscheinlich auch irgendwas Holländisches.
Aha.
Aber es wird halt nicht mit Ö, sondern mit OE geschrieben.
Oh Gott, das ist.
Das ist also, Nachnamen sind in unserer Familie komplizierte Geschichte.
Ja, wie gesagt, kenne ich.
Ja. So, Erik, jetzt noch du.
Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Namen.
Das ist ja ein Standardnamen. Aber ich glaube, Schmidt, das ist.
Ich heiße nicht Schmidt.
Sondern?
Ich bin der das Eisen und Stahl bearbeitet mit ER hinten dran.
Ah, okay. So hieß man Referendar. Genau, so ein
Referendar.
Stimmt, aber das stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, weil.
Das sind halt nur solche DT, TT.
Ja, vor allen Dingen würde ich wahrscheinlich sehr, sehr häufig auch. bitte beachtet den Chat. Mhm. Wahrscheinlich sehr, sehr häufig dann, dass du eben sehr, sehr wahrscheinlich doch öfter mal in die Richtung halt wirklich Schmidt reingeschmissen wirst, oder?
Naja, mit Nachname geht's eigentlich eher, wenn man den ausspricht, aber beim Vorname ist es halt eher.
Ja, gut.
Da wird dann K oder CK daran gebaut, obwohl.
Wer schreibt denn Erik mit K?
Doch, das
ist. Wenn er nicht gerade Däne ist.
Nö, das ist nicht, also, finde ich, ist schon umgänglich. Also,
schönen Eriksson-Tag. Engad in Gadorgin.
Ich würde es wahrscheinlich prinzipiell auch erstmal eher mit K als mit C schreiben. Was ich natürlich nicht mache, weil ich kenne den Erik ja und ich weiß ja, dass da mit C geschrieben wird. Aber so,
jetzt. Ja.
Aber Kinders, guck doch mal auf die Uhrzeit. Es ist schon ein bisschen spät.
Es ist schon wieder late o'clock.
Wir müssen so langsam den Saal räumen, weil der Hausmeister jetzt reinkommt. Wir müssen
noch Leute nominieren.
Ja, wie. Ach so, genau. Wen wollen wir denn eigentlich nominieren?
Also ich nominiere als erstes.
Ja, okay. Jeder nominiert einen.
Ich nominiere das Grundrauschen.
Ja.
Jetzt habe ich voll eure Idee geklaut, bestimmt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ich nominiere tatsächlich die F-Hein Alex.
Oh ja. Und ich nominiere die Fouilletöne.
Ja.
Die Fouilletöne?
Die Fulle.
Die Fütentöne.
Die Kultursektion in der Zeitungstöne.
Die Flötentöne.
Ja, die Flötentöne.
Genau, Flötentöne finde ich auch schön.
Genau, das ist ein guter Ersatzname für alle dummen Menschen.
So, damit haben wir das dann auch geklärt, genau. Die Flötentöne.
Die neuen Fragen werden noch bei der Veröffentlichung dieser Folge nachgereicht. Weil wir müssen uns neue Fragen ausdenken.
Faule Töne finde ich ja auch noch sehr
faule
schön.
Faule
Töne, wobei faule Töne auch schön wäre.
Ja. Mhm.
So als Podcast.
Genau.
So, aber ich denke,
ja,
damit, ne, haben wir es heute.
Ja, also herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn unterstützen. Ihr könnt uns flattern. Ihr könnt uns auf Phonikstunden zukommen lassen. Ihr könnt uns Kommentare schreiben, was ihr an dieser Folge gut fandet, was ihr an dieser Folge nicht so gut fandet, was wir in Zukunft anders machen sollten. Ihr könnt euren Freunden und Familien von diesem wunderbaren Podcast erzählen. Mhm. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr Dr. Bob sagen hören wolltet.